Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Habedere, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Hier ist seit längerer Zeit mal wieder der Roundtable mit dem Mann, der über die Griffe Pinguine schreibt und jetzt im Namen einer Kooperation ab und zu auch mal wieder der Düsseldorf EG ran darf. Bernd Schwickerer, servus.
Köstliche Einführung, Herr Fetzer, guten Tag.
Und der andere hat sich eingewählt mit Leila, man kann ihm einen Namen vergeben. Ich verstehe den Gag dieses Mal überhaupt nicht. Sebastian, ja, Leila steht da.
Mein Gag kommt ja jetzt. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir auf diese Namen überhaupt nicht eingehen. Auch vor allem nicht auf diese ganz geschmacklosen. Also pass auf, wir müssen erst noch mal ein bisschen was nachtragen, weil es ist was passiert, seitdem wir das letzte Mal zumindest in dieser Form uns zusammengesetzt haben. Also ja. Colorado, das ist nur... um das zu vervollständigen, ist Stanley Cup-Sieger Dennis Endras ist Most Valuable Player der Eishockey-WM 2010. Die Krefeld Pinguins sind deutscher Meister 2003. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Penalty, den der Dieter Dreiseitel 1992 in Mary Bell, ne, losgelassen hat. Und der, ich möchte nicht zu viel verraten, aber der wird liegen bleiben auf der Linie.
Das, Tagesschau, sag ich nur. Tagesschau.
Können wir dann weitermachen. Jetzt können wir weitermachen.
Ja. Danke.
Und
kleines Update.
Vielleicht noch Summit Series kurz besprechen oder machen wir das ein andermal?
Das machen wir aber anders.
Schön, ja, aber lass uns doch über die Aktualität sprechen. Da haben wir Colorado, Stanley Cup haben wir das noch gar nicht besprochen. Nee, aber da haben wir zwischendrin mal
gesprochen. Das brauchen wir jetzt aber nicht mehr tun, oder?
Nee. Das ist schon ein bisschen her. Aber Nico Sturm jetzt Kalifornien, ne? So schnell kann es gehen. Zack, ungedraftet und auf einmal bist du bei den Sharks.
Endlich darf er in einer DL-Halle spielen. Endlich.
Das war mal schön. Gedraftet wurde mit... Ja, für Shane Wright war es, glaube ich, ein bisschen überraschend. Also ich hatte eigentlich heute den Namen Shane Wright bei Sebastian erwartet hier im Zoom-Meeting und dann Staredown, aber er hat sich für was anderes entschieden. Ja, lass uns so ein bisschen über den Draft sprechen und ja, so ein, zwei Überraschungen, positiv und negativ, Gewinner, Verlierer, haben wir uns überlegt. Ja, erstmal Bernd Slafkovský, ist das noch eine Überraschung, dass er in eins gegangen ist oder nach der Olympischen Spielen und nach der Weltmeisterschaft, was er da gezeigt hat auf großer Bühne, dann doch keine Überraschung mehr?
Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht, weil ich dachte, ich soll einfach meine Gewinner und Verlierer vortragen.
Ja, ich muss jetzt, ich versuche dich auch mal auf dem falschen Fuß zu erwischen.
Ja, aber das passt sogar ganz gut, weil mein zweiter Gewinner, dann ziehe ich den vor, ist nämlich die Slowakei als Ganzes. Ja. Wenn wir uns überlegen, wie die so vor 3-4 Jahren am Boden war, dass sie regelmäßig gar nicht mehr ins WM-Viertelfinale gekommen sind, sogar nicht mehr bei der Heim-WM 19 und wie die sonst so unterwegs waren mit den Streitigkeiten im Verband und so, weil Bratislava war ja irgendwie pleite aus der KHL raus und irgendwie kamen auch keine guten Leute mehr nach und ja, jetzt würde ich sagen, die letzten Monate waren ganz gut. Ne? Bronze bei Olympia, die beiden Top-Picks im Draft, dazu noch einen in der dritten Runde, insgesamt 6 Picks, würde ich sagen, ist die Slowakei einer der großen Gewinner dieses Drafts. Und Herr Slafkovský, wenn du darauf zu sprechen willst, ja, schwierig natürlich. Er war natürlich bei Olympia der MVP und der große Star, aber da ist natürlich immer so ein Klammern hinter ohne NHL-Spieler. Und Wright, der ja vorher monatelang als Nummer 1 gehandelt wurde, hatte ja wohl das Problem, dass er gerade in Corona-Zeiten nicht so wirklich viel spielen konnte. Und dann ist das Kovský an ihm vorbeigezogen. Also so wie man das liest, abschließend beurteilen kann ich das natürlich nicht. Sei Slafkovský aktuell auf jeden Fall der reifere Mann und würde den Canadiens schneller helfen. Wie das in 3-4 Jahren aussieht, werden wir sehen.
Es ist. Ja, Sebastian holt Luft, da kann dann auch was rauskommen.
Ja, ich habe, obwohl ich den Plan aufgestellt habe, völlig vergessen, diese Kategorie vorzubereiten. Ich hoffe, ich kann das irgendwie überspielen, indem ich sage, die Gewinner sind wir natürlich, damit Sie Ihren Punkt, der später nochmal kommt, vor. Und zwar wir, die wir uns für das nordamerikanische Eishockey im Speziellen die NHL interessieren. Und Verlierer sind eigentlich all diejenigen, die Eishockey nur in Deutschland wahrnehmen, weil Eishockey kann nämlich über die Bande hinaus extrem unterhaltsam sein.
Sehr guter Punkt. Sehr gut.
In Nordamerika hat man da mehrere Feiertage dafür. Trade Deadline, Free Agency, der Prospect Draft natürlich. Das sind einfach absolut großartige Tage, die in den letzten Jahren so ein bisschen an Bedeutung bzw. Unterhaltswert verloren haben. Ich denke, bei den letzten 4, 5 Angelegenheiten kann man das komplett ausschließen. Es war unglaublich viel los, unglaublich viele Storylines, die man, also ich bin da ganz froh, dass ich das eigentlich nur beobachten muss und dann nicht drüber berichten darf, weil das einfach so wahnsinnig viel passiert ist, da sowohl am Drafttag als auch jetzt in den letzten Tagen in der Free Agency. Ich weiß, dass es 180 Gründe gibt, warum das in der DEL nicht möglich ist oder im europäischen Sportsystem. Ich finde es trotzdem schade, dass Eishockey irgendwann im September eben anfängt in Deutschland und dann irgendwann im Mai aufhört mit der Eishockey-Weltmeisterschaft. Ich finde mittlerweile, dass diese Tage dazwischen in der NHL zumindest fast den größeren Unterhaltungswert haben. Also wie das auch dann gefeiert wird oder wie sie die dann untereinander feiern. Also auch die Medienleute. Es ist ein großes, großes Vergnügen. Und wir hätten da viel aufzubereiten. Es gilt aber dann eher für die Leute, die sich dann auf diesen Punkt auch vorbereitet haben, wie Christoph Fetzer.
Ja, aber ganz kurz, wenn ich da kurz rein darf. Absolut sehr guter Punkt von dir und ich bin so ein bisschen neidisch, jetzt mal rein aus unserer Berufsblase, wenn ich das so höre, dass das ja wie so ein Jahrestreffen ist, dann sind die da alle in Montreal 4 Tage und gehen abends eintrinken und machen irgendwelche Feste und kommen dann natürlich die Drafttage an sich und da gibt es wie so ein Saisonabschlussfest nochmal alle so zusammen und sowas gibt es bei uns ja gar nicht. Klar, bei der Weltmeisterschaft sind immer auch mal ein paar Leute und hin und wieder mal, wenn es ein entscheidendes Finalspiel gibt, aber sonst ist ja eigentlich, schwimmt ja jeder Berichterstatter und jede Berichterstatterin so vor Ort in ihrem eigenen Saft, ne? Und so, also das finde ich echt großartig, dass es halt so Tage gibt, da gehört natürlich in Nordamerika auch All-Star-Game zu oder sowas, wo halt so alle zusammenkommen, ne? So die ganze Szene, sei es jetzt irgendwie alle Leute, die damit zu tun haben, plus alle Leute, die darüber berichten.
Und du kannst es natürlich auch dann, wenn wir es wieder aus Liga-Sicht oder aus Teams-Sicht sehen, dann spielen danach. Ne? Du kannst dann, jetzt haben wir Juraj Slafkovský, macht mal ein Video, sind nur 10 Sekunden, aber der zerstört da beinahe dieses Spike beim Watt-Test, ja? Und dann sagt er halt Bonjour und Comment ça va und das ist halt dann schon wieder, Content, ja? Den du sonst natürlich in Deutschland, du kannst ihn nicht einfach nicht erfinden, aber da ist dann der Slafkovský, wird dann rumgeführt, dann kannst du noch ein bisschen die geile Stadt zeigen, ja, Montreal, Canadiens, super, dann hast du die Szene mit den Slowaken, die zusammen, die besten Kumpels, die zusammen gedraftet worden sind, oder die 3 Slowaken, die dann da stehen und sich freuen. Und das ist halt einfach alles cool und ich schaue es mir gern an. Und es rührt sich halt was zwischen Stanley Cup-Übergabe und halt dann ersten Puck-Drop irgendwann im Oktober. Und da bin ich auch bei Sebastian. Das gibt schon nochmal deutlich mehr Möglichkeiten und die ganzen Diskutierereien dann danach, wer hat jetzt den Draft gewonnen. Ich finde halt, also, weil du Sebastian gesagt hast, da deutlich mehr vorbereitet. Ich kann überhaupt nicht sagen, wer da der beste Spieler ist und im Nachhinein kannst du sagen, was ich auffällig finde, ist, dass du dich mittlerweile halt als Europäer ganz offensichtlich bei solchen Turnieren schon in den Mittelpunkt spielen kannst. Ob für den Draft als auch eine Nation nach oben spielen, ne? Also Slowakei, Bernd hat es gesagt, sehr gut bei den Olympischen Spielen. Vor 4 Jahren war es Deutschland mit der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Da hatte ich so den Eindruck, ein bisschen mehr Fokus wieder von auch den Scouts in Nordamerika Richtung Deutschland. Und ich weiß nicht, ob das dann auch den Leistungsstand widerspiegelt und ob das jetzt gerechtfertigt ist, dass Slafkovský dann eben an 1 geht. Aber es haben alle gesehen, okay, der kann sich gegen Männer durchsetzen. Das ist einfach ein Power-Forward, der weiß, der macht Tore, der hat Kraft, der kann auch auf der großen Bühne spielen, genauso bei Nemitz, da ist wieder was anderes. Da ist aus meiner Sicht, Kyle Makar, beweglicher Verteidiger, gewinnt halt die Conn Smythe Trophy. Oh, wir brauchen auch so einen. Haben wir da einen Draft? Oh, Simon Nemitz. Oh, Slowake, ja, der ist auch so beweglich. Also es sind immer so Trends, finde ich, und die können sich ganz schnell wieder ändern. Aber ich glaube schon, dass diese Trends, wie seht ihr das, sich auch auswirken dann auf den Draft. Und vielleicht auch auf die, ich weiß nicht, ob sie sich auf die Beurteilung der Scouts auswirken, aber auf jeden Fall dann auf das, was die Teams machen.
Ja, ich weiß nicht, ob es direkt in dem Jahr so ist. Also Slafkovský hat ja auch in Finnland gespielt. Ne? Ist ja nicht so, als hätte jetzt irgendwie, wenn da irgendwie täglich Scouts in der slowakischen Liga unterwegs gewesen wegen Slafkovský und hätten dann deswegen noch andere Spieler zufällig gesehen und deswegen höher bewertet. Aber vielleicht hat natürlich auch, haben auch die guten Leistungen der U-Nationalmannschaften der Slowakei jetzt in den letzten Monaten schon dafür gesorgt, dass da mehr Leute dann doch nochmal auf die Liga geschaut haben. Und natürlich auch bei den U-Turnieren selbst. Ne? Also ich glaube schon, dass da immer so Trends sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass jetzt zum Beispiel deutsche Spieler in den letzten Jahren relativ hochgezogen wurden, weil das mit Dominik Bock angefangen hat oder weil davor irgendwie Leon Dreiseitel so gut war. Ich glaube, die waren einfach auch wirklich so gut, wie sie gezogen wurden. Aber trotzdem verschiebt sowas natürlich den Fokus. Also ich kann mir vorstellen, dass so manche NHL-Teams auf jeden Fall mittlerweile mehr nach Deutschland, mehr in die Schweiz, jetzt wieder mehr in die Slowakei gucken, als sie es vielleicht vor 10 Jahren getan haben.
Sebastian, ein Punkt war jetzt Sieger Slowakei, ist vielleicht so insgesamt das europäische Eishockey auch Sieger dieses Drafts. Also klar, da kann man vielleicht später drauf zu sprechen kommen, ein paar Nationen wieder so ein bisschen ausklammern, aber dass zwei Nicht-Nordamerikaner in 1 und 2 gezogen werden, das passiert eigentlich so gut wie nie. Die Drafts sind natürlich rausgesucht und du hattest das erst zum 5. Mal, dass du zwei Europäer in 1 und 2 hattest. Raussticht da der Draft 99, als sogar 4 Europäer in den ersten 4 gezogen wurden. Patrick Stefan, dann die beiden Sedin-Zwillinge und dann Pavel Brendl. Das war so, da war dann der erste Nordamerikaner erst auf 5. Aber irgendwie so mehr Blick nach Europa und Europa mehr im Fokus, ist das auch so ein Trend, Sebastian?
Ja, man kann jetzt sein, dass du dich vorbereitet hast auf dieses Quiz.
Ja, das ist ekelhaft.
Nein, pass mal auf.
Die eine oder andere Frage ist mich schon
abgehandelt. Moment, um auf das Quiz zu kommen. Also es wird später im Quiz um den Draft gehen, Bernd hat es angekündigt. Als ich das gelesen habe, du hast geschrieben, falls ihr euch vorbereiten wollt. Da habe ich mir gedacht, als ich es gelesen habe, ja, vorbereiten aufs Quiz, auf gar keinen Fall. Jetzt hier kurz vor der Sendung ist mir eingefallen, ich könnte mal schauen, wie oft das schon passiert ist. Ich könnte jetzt mal schauen, wie oft das schon passiert ist, dass zwei Europäer in 1 und 2 gedraftet worden sind. Das war jetzt ein Fakt, den ich mal bringe. Und dann kriege ich hier von Böhm vorgeworfen, dass ich mich aufs Quiz vorbereite dadurch. Habe ich nicht. Das habe ich die letzten 3 Tage gemacht.
Warte mal, kannst du mir das nochmal sagen? Patrick Stefan, Sedin, Pavel Brendl, habe ich mir jetzt gerade mal aufgeschrieben.
Genau.
Das ist natürlich auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass danach wahrscheinlich erstmal keine Europäer mehr so hochgezogen worden sind, weil bis auf die Sedin, also die anderen beiden, der eine ist einer der weltbekanntesten Eishockeyspieler, indem er dieses Empty Net Goal da verweigert hat. Also immer noch einfach mal googeln, ne? Patrick Stefan, Empty Net Goal, sensationell. Und Pavel Brendl hat, glaube ich, ein paar ziemlich coole Auftritte, oder war das Jiří Hudler? Ja, verwechsel ich wahrscheinlich. du hast es gerade bemängelt, dass es da zu sehr nach Trends geht. Ich glaube, ein Trend kann ich da jetzt auch noch nicht wirklich ausmachen. Ich glaube, ein Trend geht ziemlich klar in den letzten Jahren dahin, dass immer mehr Spieler aus dem US-amerikanischen Talentprogramm und aus dem Programm da kommen. Aber nur weil jetzt diese beiden Slowaken, also ich kann es nicht mit Zahlen unterfüttern, aber die Skandinavier waren ja jetzt nicht so präsent in diesem Draft. Und bei jedem Einzelnen, der da irgendwie das Jahr über da mal von sich reden hat, machen wie Kemmel oder in den Jahren davor auch Blamber und so, die sind ja alle eher niedriger gedraftet worden, als sie eingeschätzt sind, mal ganz ursprünglich. Also kann ich da jetzt noch nicht feststellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für die Slowakei ist es natürlich ein absoluter Feiertag. Allerdings gab es diese Feiertage für Deutschland zuletzt auch. Und dieses Jahr, weiß ich nicht, also Julian Lutz und für alle überraschend Maximilian Schuber sind gedraftet worden. Heißt ja so, Schuber, super. Immerhin der Spieler, zwei Spieler, die wir auch haben sehen können in der letzten Saison, zumindest hier und da mal bei Red Bull München. Also nochmal, einen Trend kann ich da jetzt nicht feststellen und ich würde mir da auch schwer tun, weil gerade Deutschland ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass man da mit den Trends ein bisschen vorsichtig sein sollte.
Schönes Schlusswort. Können wir jetzt mal wieder bitte zu unserem Format kommen mit Gewinner und Verlierer? Oder wie darfst
du das? Ja, klar. Wenn es gerade bei Sebastian schon so die Sirenen angegangen sind, Bernd, dann kannst du ja mal einen Verlierer auch bringen.
Ja, ich mach's ganz schnell. Verlierer hört sich jetzt erstmal doof an, aber ist extrem kluger Gedanke jetzt anschneiden. Florida. Die haben nämlich so gut wie gar nicht gedraftet. Die haben einmal 193 und einmal 225, weil sie einfach alles abgegeben haben vorher, um dann in der zweiten Runde ohne Sieg auszuscheiden. Und das ist dann für mich klar, es ist nicht der allerheißeste Draft, was man so von den Expertinnen und Experten hört. Aber fast gar nicht draften, Naja, und dann noch Giroux verlieren, kommen wir nachher noch drauf. War jetzt nicht so der dolle Draft für Florida.
Ah, das ist schade, weil den Gag hätten wir da jetzt irgendwie machen können. Dafür haben sie ja auch Giroux und Chiarot und da hätte man dann wunderbar überleiten können, aber das wäre nicht der Job von Jasper Fitzer gewesen.
Ja, also gibt es ja noch ein paar Gewinner.
Ich versuche darüber hinwegzukommen, dass ich immer noch keine Gewinner und Verlierer habe, obwohl ich mich auch mit dem Draft eigentlich ausgiebig beschäftigt habe. Aber ich versuche verzweifelt nebenbei mal diese Liste durchzugehen. Mir fallen keine Gewinner und Verlierer mehr auf.
Aber dir, Christoph? Also, dir? Ich bin weniger auf Spieler und Teams gegangen, sondern einfach eher auf...
Ja, was sonst?
Also ich habe schon gesagt, Gewinner Slowakei wäre für mich auch gewesen. Und Verlierer ist für mich jetzt zum Beispiel, wenn du schaust, natürlich ist... Ist jetzt das deutsche Eishockey da in dem Draft ein Verlierer, wenn du keinen Erstrunden-Pick hast, obwohl es jetzt so hieß, ja, ist richtig im Kommen, ja, oder mal drei Erstrunden-Picks, also, oder zumindest spekuliert worden bei Stützle, Reichel und Peterka, dann waren es halt fast drei Erstrunden-Picks Peterka früh in der zweiten Runde, und dann denkst du so, ja, das muss jetzt jedes Jahr so gehen, und es ist halt nicht so, und klar, es sind zwei gedraftet worden mit Lutz und mit Zuber, 43 und 163, beide jetzt auch nicht zu spektakulären Teams, nämlich beide zum gleichen Team, zu den Coyotes. Ja, also kannst du jetzt auch nicht sagen, wow, geil Red Wings oder geil Buffalo, da könnte was passieren oder ist zumindest Spektakel, oder Ottawa Rebuild, sondern halt Coyotes. Und was mich halt weiterhin stört, und ich kann ja in jeder Sendung sagen, also da, ich habe dann irgendwelche Draft-Previews gesehen oder irgendwelche Texte aus Nordamerika vor ein paar Wochen und Monaten, dass man auf Lutz schauen soll, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wo soll ich ihn auf Lutz schauen eigentlich? Ja, also da, wenn ich da einmal blinzel beim Spiel von München, dann habe ich ihn schon verpasst, weil er einfach halt die Eiszeit nicht bekommen hat. Und wenn alle da waren, auch U23-Spieler, weil halt dann einmal ein Schütz immer noch ein U23-Spieler ist, dann war der gar nicht im Lineup. Und das ist halt ein Draft-Prospect im Jahr 2022 aus Deutschland. Ich finde das einfach schade. Und klar kannst du sagen, ist halt so, DEL, aber ja, wenn du jetzt sagst, Slowakei, schau, wie die aufholen und holen auch eine Olympiamedaille und spielen bei Turnieren eine Rolle und haben auf einmal 4, 5 von diesen Spielern, ja, und zwei, die wirklich hochgedraftet werden, aber das sind nicht die einzigen, sondern wirklich anscheinend ein ganz gutes Programm jetzt, weil sie daraus gelernt haben, dass sie international den Anschluss verlieren, wenn sie eben das nicht tun, dann sehe ich das in Deutschland in dem Maß zumindest nicht, ja, sondern da hat man jetzt halt ein paar einfach Ausnahmespieler, und das ist natürlich auch cool, dass ein Deutscher die Calder Trophy gewinnt, aber ja, muss man schauen, was in den nächsten Jahren aus Deutschland danach kommt und was aus der Slowakei nachkommt. Ob sich die eher Richtung Finnland bewegen oder halt eher Richtung Deutschland bewegen, die Slowakei. Dass wir mal einen Draft richtig gute haben und dann wieder 3 Jahre nichts. Oder ob das wirklich jetzt nachhaltig ist. Das finde ich halt interessant. Und wenn es nachhaltig ist von der Slowakei, dann hat die Slowakei Deutschland da in der Beziehung einfach überholt.
Guter Punkt. Vor allen Dingen spiegelt das ja auch das Dilemma wieder, dass wenn die besten Teams sich die besten U20-Spieler holen können, das vielleicht gar nicht immer so gut ist für die U20-Spieler, außer sie sind solche Talente wie Seider oder Stütze, dass sie dann auch wirklich Eiszeit kriegen. Das heißt, so kommen wir wieder zu dem Punkt hin, soll es einen DL-internen Draft geben? Soll sich quasi der Letzte aus der Vorsaison oder der Aufsteiger den Besten aus der U20-Nationalmannschaft ziehen dürfen? Also ich meine, wenn so ein Lutz dieses Jahr in Krefeld gespielt hätte oder in Bietigheim oder wen man auch sonst vor der Saison schlecht eingeschätzt hat oder im Verhältnis zur Abschlusstabelle der Saison davor, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen für den, oder? Ich meine, ich kann natürlich auch die Münchner verstehen, die dann sagen, Moment mal, wir bilden den Kollegen hier jahrelang aus in Salzburg, dann wollen wir noch bei uns im Kader sehen und wollen nicht irgendwie dann gegen Krefeld sehen, dass er noch 2 Tore gegen uns schießt.
Aber du meinst,
kann ich alles nachvollziehen, ne? Aber jetzt nur aus Sicht des Spielers gesprochen.
Du meinst,
dass... Sorry, aber kann man da ein eigenes Thema draus machen, weil das ist wirklich, okay. Also Draft in Deutschland finde ich richtig spannend, und vor allem, wenn man mal die ganzen Gründe, die dagegen sprechen, dann auch weglässt und dann einfach mal ein bisschen das Träumen anfangen kann, finde ich das ein richtig gutes Thema, aber ich glaube, es führt jetzt ein bisschen zu weit, weil wir ja auf der Liste ja noch unglaublich viel mehr stehen.
Hast du recht. Dann mache ich mit dem Gewinner weiter.
Sebastian hat eine lange Liste erstellt, die er zwar selber nicht abarbeiten kann, aber die trotzdem sehr lang ist und deswegen dauert das auch alles.
Genau, exakt.
So, also auf zum Gewinner. Im ersten Moment ist es eigentlich der Verlierer, aber im Nachhinein ist es für mich der Gewinner, das ist nämlich Shane Wright, weil der natürlich wahrscheinlich als Lebensziel hatte, als Nummer 1 gedraftet zu werden, und das kann man nie wieder. Also ist er sogar nur an 4 gegangen, was natürlich im ersten Moment sehr enttäuschend ist, aber wenn man sieht, wo er hingegangen ist, dass er nach Seattle gegangen ist, zu einem Team, was wirklich anscheinend einen Plan hat mit jungen Spielern, und er da Eiszeit kriegen wird, er da vor allen Dingen nicht so unter Druck stehen wird, weil er eben nicht als Nummer 1 gegangen ist, nur weil vor ihm noch ein Jahr davor Matty Beniers an 2 gegangen ist. Das heißt, er ist auch nicht in Seattle unbedingt der ganz große Jugendstar, der da ankommt. Dann glaube ich, hat er alles richtig gemacht, und ich glaube, in Seattle kann in den nächsten Jahren was passieren.
Ich hatte ihn eher auf der Verliererseite und ich finde das sehr interessant, was da jetzt draus passiert. Weil wir hatten ja dieses eine Video, ja, diesen Stare-Down, also es hieß, ja, der schaut da in Richtung Tisch von den Montreal Canadiens und dann nochmal kurz, oh ja, okay, Batman ist da, nochmal kurz grinsen und dann nochmal hier den Todesblick und der hat danach gesagt, nee, war gar nicht so. Aber ich finde es sehr interessant, was es mit so einem jungen Mann, Teenager, macht, wenn er einfach als Nummer 1 oder Nummer 2 Pick gilt und dann von den Montreal Canadiens, von so einem großen Team, man muss ja dann wirklich sagen, verschmäht wird, weil ein anderer gezogen wird, ob das eben dann eher Motivation ist oder ob dich das dann schon früh in deiner Karriere so belastet, dass du damit nicht umgehen kannst. Ne? Und das ist natürlich, dann dürfen wir auch wieder nicht vergessen, das sind tatsächlich 18-, 19-Jährige, die dann auf der ganz großen Bühne Fragen beantworten müssen, natürlich auch präsentiert werden oder dann eben nicht präsentiert werden, wenn sie nicht gedraftet werden. Und ob dir das eher so einen kleinen Knacks gibt oder ob das deine Karriere eher anschiebt, finde ich. War nicht Philipp Sardina dann, der irgendwie angekündigt hat, irgendwie, als er von den Red Wings damals gedraftet wurde, ja, was er jetzt mit den anderen Teams macht davor, und hat dann gesagt, I'm gonna fill the pucks with, Net with Pucks. Ja. Bis jetzt auch noch nicht so in der NHL. Ja, ob du dann eher so machst, dann raushaust oder eben wirklich den Todesblick auspackst. Wie gesagt, ob es jetzt in Richtung Canadiens Tisch war oder nicht, können wir nicht sagen. Wright sagt nein. Aber wie du damit umgehst, finde ich interessant. Sebastian, dein nächster Gewinner.
Ich habe noch einen Gewinner, ja. Russische Eishockeyspieler, weil man eines der Themen war vor diesem Draft. Traut man sich, Russen zu nehmen? Wann nimmt man Russen? Werden die erst ab Runde 6 genommen irgendwie, weil dann halt nichts mehr da ist und man dieses Risiko dann eingehen will? Also wenn ich das so halbwegs überblickt habe, gab es nur wenige, die später genommen worden sind, also so eingeschätzt worden sind, wie Danila Jurov, der vielleicht ein bisschen höher eingeschätzt worden ist davor. Aber ein Spieler wie, oh Gott, helft mir bei dem Namen.
Ja, ich kann es auch nicht, ich habe gehofft, dass du ihn plötzlich rausbringst.
Du meinst?
Ja, ist echt zu hart.
Ich würde sagen, Mintyukov, oder?
Mintyukov also ist vier Namen auf einmal. Ivan Miroschnitschenko, der ja noch leider noch ein anderes Problem mit sich bringt, nämlich dass er krebskrank ist. Also das ist ja das nächste noch dazu, der ist auch in der ersten Runde gedraftet worden. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man sich tatsächlich nicht sicher sein kann, wann diese Spieler jemals in Nordamerika werden ankommen bzw. spielen dürfen, dann ist es schon erstaunlich, dass viele Teams dieses Wagnis eingegangen sind, weil die können ja jetzt dann tatsächlich auch nicht einen besseren Informationsstand haben als viele, viele andere auch, wenn du halt siehst, dass Kirill Kaprizov große Probleme hat, überhaupt wieder zurückzukommen in die USA. Und das war sehr auffällig, fand ich, weil es natürlich davor große Geschichte war, wann werden die jungen russischen Spieler gedraftet. Und es ist nicht sehr auffällig gewesen, wann sie gedraftet worden sind. Nicht sehr viel später jedenfalls.
Und mir kommt es ein bisschen so vor, als würden manche Manager aus den Fehlern von früher lernen, als ja auch absolute russische Weltstars irgendwie in der dann späten Runden erst gezogen wurden, weil man sich halt nicht getraut hat, sie zu ziehen und dachte, wir verschenken jetzt keinen guten Pick für einen, der da eh nicht kommt. Und im Endeffekt haben natürlich die Vereine, gerade Detroit hat es ja vorgemacht, die dann wirklich Weltstars also wie in der siebten Runde gezogen hat oder sowas. Und 3 Jahre später kamen sie und Detroit hat sich ins Fäustchen gelacht. Und mir kommt es ein bisschen so vor, als würden die jetzigen Manager sagen, ha, das passiert mir nicht nochmal. Wenn ich denke, der ist gut, dann nehme ich den auch. Und wer weiß, was in 2 Jahren in der Weltpolitik los ist, bis dahin kommt der eh.
Ein Gewinner für mich.
Ja, das wird ja, das wird ja noch extrem spannend, wie das dann nächstes Jahr sein wird, wenn du halt mit Matej Michkov jemanden hast, der immer in jedem Jahr an Nummer 1 genommen werden würde, wenn er nächstes Jahr Connor Bedard da noch stehen würde. Und dann ist es dann eben spannend. Und da wird man dann später dann auch zu Chicago kommen, wenn es ums Tanken geht, weil diese Entscheidung, wenn die dann nämlich in der Draft-Lotterie halt dann vielleicht doch nicht ganz oben landen, sondern vielleicht an 2 oder an 3 und welche Entscheidung die dann treffen, das finde ich richtig spannend. Aber das ist vorgegeben.
Marco Kasper sollte man noch ansprechen. Sicherlich ein Gewinner. Ich meine, dann 8 gedraftet und auch noch von den Red Wings, die ja jetzt tatsächlich da in den letzten Jahren sich echt einen super Pool an jungen Spielern zusammengestellt haben. Papa auch Eishockeyspieler, Kärntner Eishockey-Familie und er jetzt an 8 gedraftet. Hat man jetzt auch gesehen, wie die Red Wings, oder weiß man schon länger, wie sie dann auch mit ihren jungen Spielern umgehen und wie die dann entwickelt werden. Ich bin insgesamt echt gespannt, wie schnell die Red Wings sich dann wieder zu einem guten Team entwickeln mit all den guten jungen Spielern, die sie jetzt auch haben. Und Marco Kasper als Beste aus Dach, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an 8, sollte man glaube ich schon noch erwähnen.
Ja, und vor allen Dingen der andere Marco vor ein paar Jahren, Rossi, auch ein Österreicher. Das heißt, in Österreich kommt echt was nach, ne? Also da können selbst jetzt ganz kurzfristig gesprochen, zumindest Deutschland und Schweiz nicht mithalten. Klar, wenn man es länger sieht, natürlich schon, aber natürlich. Mein letzter Verlierer nimmt aber, glaube ich, das schon vorweg, was Sebastian gerade sagen wollte, weil mein großer Verlierer ist Chicago. Also, was die alles abgegeben haben, das ist ja einfach nur der Wahnsinn. Und dann da relativ, also klar, man weiß nicht, was daraus wird, aber sie haben schon viel abgegeben dafür, dass sie jetzt auch nicht die allerbesten Draftpicks bekommen haben. Wir haben jetzt nicht irgendwie Top 5 gedraftet oder Top 3 oder so. Ne? Also finde ich ein bisschen schon arg, wie da versucht wird, zu verlieren. Jetzt gibt es sogar die Überlegung, ob sogar Tace und Kane noch abhauen. Die wollen sich das erst mal angucken. Und Jones, die haben alle die gleichen Berater, habe ich gestern irgendwo gelesen. Und die wollen sich jetzt erstmal gucken, wie sich das nächsten Wochen entwickelt mit dem Kader. Und dann entscheiden, wie es bei denen weitergeht. Das heißt, es ist auch gar nicht gesichert, dass sie überhaupt da weiterspielen.
Das ist natürlich schon wichtig, ne? Weil, also, das finde ich, muss man schon differenzieren. Also, zum einen hast du da halt diesen unglaublichen Zynismus der Chicago Blackhawks, der meines Erachtens absolut legitim ist. Da braucht man sich überhaupt nicht drüber aufregen. Das gibt das Regelwerk einfach alles her, was sie da veranstalten und dass sie.
Ja, halt stopp. Aber nur weil das Regelwerk etwas hergibt, heißt ja nicht, dass es auch in Ordnung ist.
Na, aber innerhalb des Regelwerks.
Das sind jetzt auch nicht die Ersten, die das gemacht
genau.
haben, ne?
Nee, innerhalb des Regelwerks. Wir müssen über das Regelwerk diskutieren. Innerhalb des Regelwerks, mein Gott, wenn es so ist, klar machst du das. Oder was heißt klar machst du das? Aber ich finde es halt brutal. In mehrerer Hinsicht finde ich es einfach Wahnsinn, dass dir sowas dann was bringt, dass du da dein Team so komplett abreißt. Und
naja, das weißt du ja noch nicht. Das, ja. Also ich meine, Buffalo macht das seit Jahren du schaust, wie Buffalo dasteht. Und ich meine, du hast Tampa Bay, die das gemacht haben, da redet heute keiner mehr drüber. Du hast Pittsburgh, die das auch extrem gemacht haben in einer Saison, da redet auch keiner drüber. Da ist es gut gegangen, aber ich finde trotzdem, also die Radikalität, mit der Chicago das macht, also auch in Kauf zu nehmen, dass du halt DeBrincat weit, weit unter Wert dann hergibst, dass du jemanden wie Kirby Dack weit, weit unter Wert hergibst. Er ist übrigens Third Overall Pick gewesen und einfach noch ein sehr junger Spieler, der am Anfang seiner Entwicklung steht, dass du Kubalik hergibst im Prinzip für nichts und dass du diese Spieler alle nicht hältst, die dir ja ein Gerüst geben könnten. Du wirst immer noch nicht gut sein, aber die geben dir Gerüst und du könntest dann mit der Brinket könntest du ja auch wieder anfangen, wenn es dann wieder anläuft und diese jungen Spieler dann kommen, sondern dass du das einfach so radikal machst und dass du dann vor allem auch mit Taves und mit Patrick Kane zwei Spieler dazu zwingst, dass die gehen. Ja, die sagen denen ja nicht, bitte geht, sondern sie zwingen sie dazu zu gehen, beziehungsweise No-Trade-Clauses eben aufzuheben und sich dann woanders hinzugehen. Das ist schon eigentlich unglaublich und passt tatsächlich auch zu den Chicago Blackhawks der letzten Jahre, wo halt einfach so viel unfassbar beschissene Entscheidungen getroffen worden sind. Rein sportlich, wenn du dann einfach siehst, was die für Seth Jones hergegeben haben in einer Zeit, wo jeder gesagt hat, okay, ist der Umbruch jetzt da jetzt vorbei? Beginnen die jetzt wieder? Halten die sich für einen Contender? Welchen Weg gehen die da? Wenn du siehst, was die da hergegeben haben und natürlich dann in der ganzen Geschichte um die Vorkommnisse rund um die Stanley Cups damals mit Kyle Beach auch absolut unsäglich. Also die Chicago Blackhawks machen im Moment wenig dafür, dass man sie sympathisch findet. Das muss man tatsächlich mal sagen.
Die Frage ist ja auch, ist das zu riskant? Also natürlich, die verdienen Geld ohne Ende in der normalen Saison. Aber man kennt ja Ticketpreise, gerade in so Großstädten. Das geht ja in die hunderte Dollar. Und wenn man von vornherein weiß, hier geht gar nichts. Ich glaube, das war in einem Text von The Athletic, wo es irgendwie nicht darum geht, dass da irgendwie eine junge Mannschaft, so wie in Ottawa zum Beispiel, die auch nicht viele Spiele gewonnen hat in den letzten Jahren, aber wo du zumindest immer das Gefühl hattest, die geben alles, es reicht halt noch nicht zu mehr. Und dann verlierst du halt mal 2-1 oder kriegst kurzfristig noch 3-1 rein. Im Verhältnis dazu, jetzt eine Mannschaft aufs Eis zu stellen, die wirklich 0-4, 0-5, 0-6 verlieren wird ständig, ob das von Sponsoren, von den Fans, von den Medien einfach 2-3 Jahre stillschweigend hingenommen wird mit dem Versprechen auf eine bessere Zukunft, mal sehen.
Ja, aber das ist, finde ich, auch so ein Faktor des Tankings, der, glaube ich, immer größer werden wird. Das ist gerade beim Thema Ticketpreise und kann man sich das Ganze noch leisten im Stadion. Was macht das mit der Fanbasis? Ja, also ich finde das sowieso ja schon sehr fragwürdig, wenn es immer so ein Auf und Ab ist, ja, und du eigentlich weißt, du hast ein Team, das gut mitspielt und du hast halt irgendwie, klar, die drei Stanley Cups jetzt auch gesehen in den letzten 10 Jahren und gut 10 Jahren und hatten einfach absolute Superstars, aber dann wirklich zu sagen, ja, Leute, seid Blackhawks Eishockey-Fans, aber wir werden die nächsten 5 Jahre einfach scheiße sein. So ist es ja, das ist einfach so und du weißt es und kannst dich dann als Fan darauf einstellen, okay, du kriegst jetzt hier 5 Jahre, kriegst du von jedem drauf oder fast von jedem. Ja, ich weiß tatsächlich auch nicht, ob es so clever ist. Und das Nächste ist, weil wir vorher über das System gesprochen haben, müsste man nicht irgendwas finden, was eben zumindest ja, verhindert, dass man tatsächlich einen absoluten Top-Pick bekommt, wenn man schlecht ist. Also, dass du gesagt, du hast zumindest 5 Mannschaften, die gleiche Chance auf einen Pick haben, ob du da das Tanking einfach ein bisschen verhindern kannst. Weil Sebastian hat es ja gesagt.
Also wenn du jetzt dann rutscht er nachher so eine Top-Mannschaft rein, die irgendwie 2 Verletzte hat und kriegt auf einmal einen Super-Pick. Das willst du aber auch nicht,
ja,
oder?
Ja, dann, ja, klar. Also, ich habe da auch keine endgültige Lösung, aber wenn wie Sebastian gesagt hast, also du hast vielleicht jetzt Bedard und Mischkow und da ist es halt dann schon, ja, das ist schon ein guter Preis, um eben Letzter zu werden und dann irgendwie ja eine gute Chance auf Pick 1 oder halt dann als Joker Pick 2 zu haben.
Naja, aber was ist denn der Joker? Ne? Also nehmen wir an, die kriegen Bedard nicht, weil er nach Arizona geht, ja, oder was weiß ich, Seattle. Sie haben den Pick 2 und nehmen sie dann wirklich Mitschkopf, der da drüben noch unter Vertrag steht, relativ lang. Also boah, diese Entscheidung, also sich so quasi in die Situation zu begeben, dass du dann von dieser Entscheidung dann abhängig bist, was dann in den nächsten Jahren passiert, halte ich für extrem großes Risiko und noch ein bisschen Nerdwissen dann dahinter, weil der Band das vorhin auch angesprochen hat. Also die haben sich auf 7 hochgetradet durch den DeBrincat-Deal und nehmen dann mit Kevin Korczynski einen Verteidiger, der sehr laufstark ist, großes Talent zu sein scheint, sehr gut passt, aber so gut wie überhaupt keine Tore geschossen hat. Das heißt, das ist einer, den hätten sie vielleicht an einem Pick 13 dann auch noch bekommen. Dazwischen sind dann so wirklich hochtalentierte Spieler wie Matt Savoy oder sowas. Auch Kasper ist danach ja noch gegangen und so, die meines Erachtens viel wertvoller gewesen wären. Und wie dieser Draft dann irgendwann mal bewertet wird, so im Nachhinein, das finde ich auch sehr, sehr spannend bei Chicago. Natürlich kann Kevin Korczynski irgendwann, also sich die Norris Trophy gewinnen, klar. Im Moment ist es ein sehr überraschender Pick an 7 gewesen, fand ich zumindest.
Ich glaube, da haben wir jetzt den Übergang zwischen Draft und Free Agency ja schon geschafft. Auch Free Agency hat so ein paar echt große Überraschungen gegeben, aber da anknüpfen an das, Sebastian, was du vorher gesagt hast. Wir haben ja jahrelang immer gesagt, boah, Trade Deadline wird so geil, da gibt's dann die extra Show und da gibt's dann die großen Trades. Und wenn du schaust, die letzten 10 Jahre, jetzt einmal diesen einen krassen März gegeben, als ich glaube, das war Weber und der Weber-Trade war das eine. Gleichzeitig hat dann Stamkos nicht seinen langen Vertrag unterschrieben und noch so ein Mörder-Trade war da. Aber sonst ist ja eigentlich, also die Free Agent Francie ist ja eigentlich die neue Trade Deadline schon seit ein paar Jahren. Das ist eigentlich ja irgendwie schon noch cooler geworden, oder? Wer wo verpflichtet wird und dann wieder die Vergleiche mit, boah ja, vor 5 Jahren wurde der doch auch gefeiert für den gleichen Vertrag und hat überhaupt nichts gerissen. Also was Aufmerksamkeit und eben vielleicht auch Show-Elemente und drumherum anbelangt, Sebastian, da diese Free Agency auch einfach ein gutes Datum dann nochmal und eben deutlich nach der Stanley Cup-Übergabe und eben zwischen den beiden Seasons.
Ja, wie immer widerspreche ich mir dann halt jetzt so ein bisschen, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das nicht einfach so trotzdem so eine Nerd-Veranstaltung ist, die dann halt so Leute wie wir dann abfeiern und dann sagen, was, Malgi nach Toronto, ist ja sensationell, was, hätte ich nie gedacht und dann solche Geschichten dann halt irgendwie.
Aber also lass mal so die Bissl Hockey Fankurve, die Fiebernadel der Bissl Hockey Fankurve da auch so ein bisschen auch mit reinspielen. Free Agency, da geht's da richtig ab. Ja, und das interessiert die Leute schon. Wer wo unterschreibt denn jetzt Sturm dann eben, boah, der geht nach San Jose und was verdient der und was sind so, ja, du siehst ja auch immer die Verträge, die Laufzeiten, also das ist ja alles sehr, 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 alles öffentlich. Und ja, da geht es ähnlich ab jetzt in der Gruppe als, sag ich jetzt mal, bei einem Turnier, bei den Olympischen Spielen oder bei einer Weltmeisterschaft, wenn Deutschland spielt. Also würde ich sagen, für die sich mit der NHL beschäftigen und oder auch ein bisschen nerdiger mit Eishockey beschäftigen, ist das auf jeden Fall auch in Deutschland ein wichtiger Termin.
Okay, ja, das Schöne ist ja, dass alles in so kurzer Zeit passiert. Ne? Also die ersten Sachen sickern schon so zwei, drei Tage vorher durch und dann, wenn dann wirklich 12 Uhr Ortszeit es losgeht, dann kommt es ja wirklich im Minutentakt und das über Stunden. Und das ist halt ein großartiger Tag.
Ja, vor allem, wie schnell das dann geht, ne? Wie schnell die da die Telefonate dann hin und her machen, dass sie innerhalb von Minuten dann halt so Millionendeals abschließen können,
weil
ja,
sie auch so lange Verträge
alle miteinander reden dürfen. Also toll. Ja. Das ist immer wieder beeindruckend. Ich würde mit dem Verlierer anfangen. Ja. Bei dem ich mir nicht so ganz sicher bin, wie lange Verlierer bleiben wird. Die New Jersey Devils, die offenbar relativ viel dafür getan haben, Johnny Hockey nach Hause zu holen. Also zumindest in die Nähe seiner Heimat zu holen. Amerikanischer Club mit amerikanischen Superstar, einer der wenigen Superstars in den letzten Jahren, die an dem Free Agent Day tatsächlich erhältlich waren. Also wir reden von der allerhöchsten Kategorie und nicht nur so von 30 Tore-Scorern, ne? Also Johnny Goodrow von bisher von den Calgary Flames, sensationeller Spieler, die ja dann auch noch Platz frei gemacht haben unterm Cap, um sich den dann auch sicher lassen zu können und dann wirklich an die absolute Schmerzgrenze zu gehen. Also Pavel Zacha meines Erachtens einen sehr guten, immer noch jungen Spieler, den sie dann an Boston verscherbelt haben für Eric Howler und. Ja, und dann geht er da gar nicht hin, sondern geht zu den Columbus Blue Jackets, was wahrscheinlich eine der größten Überraschungen war der letzten Jahre überhaupt, was so Free Agent Signings und sowas angeht. Und Verlierer, da würde ich uns dann diesbezüglich auch ein bisschen mit einschließen, denn die Aussicht darauf, dass Johnny Goodrow mit den Hughes-Brüdern, mit Hischer, mit wer ist da noch, Holtz, Mercer, Hamilton, jetzt haben sie, wie heißt der junge Verteidiger, Simon Nemeth haben sie noch dazu geholt und sowas. Also die nächsten Jahre werden richtig abgehen bei den New Jersey Devils und dann noch so einen herausragenden Spieler wie Goodrow dann dazu zu bekommen, da haben wir alle ein bisschen verloren an dem Deal, glaube ich.
Ja, das stimmt. Aber das Überraschende, oder was, du kannst daran sehen, wie überraschend das war, dass es niemand vorhergesagt hat. Niemand von diesen ganzen Insidern, wenn man die letzten Tage Texte gelesen hat, Podcast gehört hat, hat irgendwie Columbus ins Spiel gebracht. Es stand völlig null zur Debatte. Es ging immer um New Jersey oder Philadelphia, weil er ja so aus der Ecke da kommt. Und dann hieß es sogar irgendwann, oh, soll Colorado den nehmen? Die hätten ja auch noch ein bisschen Platz und würden sie halt ein paar RFAs nicht verlängern. Und da war so viel Gerede und dann kommt Columbus. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Ja, ich habe heute auch diesen Text gelesen, wo er sagt, dass er sich irgendwie so gut mit so vielen Spielern verstehen würde und dass er die Stimmung da früher in der Halle immer so toll fand und sich immer schon gedacht hat, hier wäre es doch bestimmt cool zu spielen und sowas. Aber eigentlich spricht ja alles dagegen. Also erstmal spricht der Verein dagegen, und das meine ich jetzt gar nicht hämisch, scheiß Columbus, sondern ich meine das rein sportlich, weil die ja wirklich nicht die allergrößten Chancen haben in den nächsten, was machst du da? Na egal, also nicht die allergrößten Chancen haben in den nächsten Jahren Stanley Cup zu gewinnen, dann gilt die Stadt nicht unbedingt als die alleraufregendste, zumindest im Verhältnis zu anderen Großstädten in Nordamerika. Dann ist er ja gar nicht wirklich zu Hause, es sind immer noch ein paar hundert Kilometer bis da, wo er herkommt. Und jetzt kommt das Letzte, er hat anscheinend richtig viel Geld liegen lassen, weil das, was man so hört, hat er ja in diversen Städten deutlich über 10 Millionen Dollar pro Jahr angeboten bekommt und hätte es für unter 10 Millionen Dollar unterschrieben. Das heißt also Verein, Stadt, Heimat, Geld, vier Sachen, die eigentlich dagegen sprechen und er macht's trotzdem. Und ich bin ein bisschen ratlos.
Da sieht man wieder den Skeptiker Bernd Schwickerath und ich komme jetzt gleich hier als Optimist und als einer, der immer die positive Seite sieht, da dagegen, weil Sebastian jetzt gerade gesagt hat, der geht nicht nach New Jersey, wir sind die Verlierer. Sind wir nicht, und jetzt kommt wieder so eine Meta-Gewinner-Ebene, sind wir nicht bei dieser Verpflichtung die Gewinner? Weil wir haben immer gesagt, die letzten Jahre, boah, Trade-Deadline ist so langweilig, weil die ganzen Insider, die breaken die Stories eh schon vorher und das ist alles auf Twitter und jeder weiß sowieso Bescheid, alles ausgemacht und so, für was brauchst du noch? Und jetzt hast du mal eine Überraschung, hast tatsächlich, wie, und alle sagen, jeder, der reagiert, sagt, boah, was ja, gibt's denn nicht?
Keinen Wert an sich.
Nein, aber das ist doch geil, dass es das noch gibt, dass einfach einer sagt, ja gut, erstens, dass er sagt, ich mach was mit dem keiner gerechnet hat. Und das andere, dass er halt vielleicht sagt, ja, es gibt ja dann noch immer die Kohle, ist immer der Punkt, ah, okay, gut, das ist das beste Angebot, okay, oh, da noch eine halbe Million mehr. Ich meine, das ist eh schon nicht so wenig Geld, da um die 80 Millionen und er hat auch schon ein bisschen was verdient in seiner Karriere. Also vielleicht gibt es für Spieler auch nochmal andere Gründe, einen Verein zu wechseln oder irgendwie hinzugehen. Jetzt habe ich auch schon wieder gelesen, ja, mit dem kannst du nichts gewinnen, also ist es eigentlich ganz gut, dass der bei Columbus ist, weil der spielt da sein Ding runter und so. Hey, der hat eine Mega-Saison gespielt, der war MVP-Kandidat. Das ist auf jeden Fall ein guter Spieler und ist auch gut für Columbus, weil die, ja, anscheinend ist es doch eine ganz coolere Stadt und eine coolere Organisation, als man immer gedacht hat. Wenn man gesagt hat, ah, Columbus, da gehen die dann auch irgendwie, Rick Natch ist weggegangen und so und die reißen nie was gut. Dann haben sie einmal mit Tortorella haben sie dann die Lightning rausgehauen, aber das war auch nicht so wirklich schön. Ah, Columbus. Und vielleicht hat man einfach auch mal den falschen Blick oder man schießt sich so ein und dann steckt die in die falsche Schublade. Also, da gibt's schon nochmal, ich finde, diese Verpflichtung öffnet nochmal andere Perspektiven auf die Sportart und auch auf die NHL.
Ich habe jetzt kein einziges Argument gehört, warum ich das gut finden soll.
Ja gut, ist okay, dann bleib pessimistisch.
Nee, ich hab schon noch eins, wobei man irgendwie doch nochmal genauer hinschauen sollte, wenn Goodrow irgendwie von Columbus schwärmt. Der ist nicht nur dafür bekannt, ein herausragender Eishockeyspieler zu sein, sondern er ist auch dafür bekannt, dass er immer nur Sandwiches mit Ham und Cheese isst, weil er offenbar keinen hohen Anspruch an Essen hat. Das ist ja die nächste Geschichte dann dazu. Aber dass Columbus jetzt einfach sehr, sehr viel interessanter wieder ist und dass sie vielleicht auch ein bisschen dafür belohnt waren, für diese sehr, sehr mutige Arbeit in den letzten Jahren. Und wenn du dir diese Mannschaft anschaust, da hat tatsächlich gar nicht so viel gefehlt, dass die jetzt wieder ein ernsthafter Playoff-Contender werden. Und Gaudreau ist jetzt dann nicht nur dieses Etwas, sondern das ist ganz schön viel mehr. Wenn sie Leine dann noch halten und vielleicht sich irgendeiner von diesen eher durchschnittlichen Centern zu einem guten Center entwickelt oder Kent Johnson als großes Talent, der eigentlich bisher hauptsächlich Flügel gespielt hat und als Center dann irgendwie dann auch gute 2-3 Jahren, dann ist es eine richtig interessante Franchise. Und das ist natürlich, trägt schon bei, dass die NHL insgesamt interessanter wird, wenn Columbus da noch ein interessanter Club, eine interessante Mannschaft dann ist.
Naja, also ich glaube, die NHL ist interessant genug, dann, ohne dass Columbus irgendwie Johnny Gaudreau hat. Oder wäre es nicht viel geiler gewesen, wenn er nach Edmonton gegangen wäre? Das wäre auch Fetzis gewünschte Überraschung gewesen und dann hättest du da noch einen Monsterstürmer gehabt.
Edmonton.
Sprachlos.
Edmonton für 8 Millionen oder was? Ja, also nach Edmonton geht er dann. Wir also,
haben jetzt genug Platz.
Ja, genau. Salary Cap gibt es immer noch. Achso, mit Keith meinst du? Ja, okay.
Ja,
gut. Ja, gut. Ja. Dann hätte Edmonton wieder da was geholt.
Ja, muss
ja
auch nicht nur Edmonton sein, das ging jetzt um Edmonton und Carey. Ich meine ja, ich kann ja grundsätzlich den Gedanken verstehen, dass man sagt, auch so ein Team wie Columbus, gerade die Fans, haben in den letzten Jahren, haben die immer alles abgeben müssen. Und jetzt sind sie selber mal auf der Seite, sich einen Topstar zu schnappen in der Blüte. Das finde ich ja auch ganz nett, aber selbst wenn Columbus nicht viel gefehlt hat zu einem Playoff-Team und die vielleicht in den nächsten Jahren wieder in die Playoffs kommen könnten, glaubt ihr denn wirklich, dass die in der Lage sind, Meister zu werden in den nächsten 2-3 Jahren? Oder 3-4 Jahren? Also ich kann es echt nicht nachvollziehen.
Von Meister redet da keiner, aber so in 3 Jahren halte ich die schon für eine Mannschaft, die richtig stark ist. Wenn du siehst einfach, was sie für extrem gute Prospects haben, die in den ganz großen Namen haben, aber ich meine, Cole Sillinger hat als 18-Jähriger fast eine komplette Saison gespielt da und richtig gut. Die Verteidigung ist richtig gut, die übrigens alle hätten auch in Chicago spielen können, aber das nur nebenbei. Werenski ist einfach ein Franchise-Verteidiger. Maslikins, den hätten mindestens 15 andere NHL-Clubs gern an der Nummer 1. Also ich glaube nicht, dass sie so schlecht aufgestellt sind. Aber naja, vielleicht haben wir nicht allzu viel über die Landblutsche geredet. Es gibt vielleicht noch 2-3 andere interessantere Themen.
Ich habe ganz knackig mal einen Gewinner. Carolina Hurricanes, Tony D'Angelo losgeworden und Max Pacioretty bekommen und Brent Burns bekommen. Und für Pacioretty ja richtig was hinlegen müssen natürlich, wie man es kennt von Vegas auf der anderen Seite, dass die halt auch wirklich bei den Trades dann immer abkassieren. Ne? Aber also Carolina auf der einen Seite als Gewinner und auf der anderen Seite Vegas als Verlierer und irgendwie, ja, anscheinend sind die entweder super schlau oder irgendwie super blöd. Ich weiß es nicht. Aber was die alles hergegeben haben und nichts dafür bekommen haben, ist schon krass. Also wäre ich nicht drauf schlau.
Ja, das hast du meinen Verlierer direkt genannt. Das ist ganz klar Vegas. Ich hab's, irgendjemand hat es getwittert. Ich lese es einfach nur vor und klau die Recherche. Vegas hat ursprünglich einen Erstrunden, Zweitrunden und Drittrunden-Pick für Tatar abgegeben. Dann Tatar und Suzuki zusammen für Pacioretty und jetzt Pacioretty für nichts. Das heißt, sie haben quasi abgegeben, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde und Suzuki für nix. Also klar, sie hatten natürlich eine Zeit lang Tatar und dann auch Pacioretty, aber es ist schon ein bisschen kurios. Und dann, wenn man dann noch guckt, dass sie ja auch Flurry vor nicht allzu langer Zeit für nix abgegeben haben, dann haben sie irgendwie Sastny für einen Viertrunden-Pick abgegeben, den sie auch vorher mit viel Tamtam für einen dicken Millionenvertrag geholt hatten. Bisschen komisch, ehrlich gesagt, was da so in Vegas passiert.
Ja, und es relativiert halt auch irgendwie diesen Vergleich zu Seattle, ne? Also da waren wir ja dann auch nach dem Expansion Draft sehr, sehr kritisch. Mhm. Und ich glaube, bleibt dabei, dass da vieles auch nicht gut gelaufen ist, aber halt so dieser Vergleich zu Vegas, die da alles richtig gemacht haben. Ja, und seitdem machen sie echt ziemlich viel falsch. Und vor allem geben ja ihre Zukunft her. Also wenn Eichel einfach nicht funktioniert in Vegas, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass diese Mannschaft irgendwas reißen wird in den nächsten Jahren, weil sie dann halt auch keine Zukunft haben oder nichts, auf was sie dann bauen können.
Ich weiß auch nicht, ob Robin Lehner jahrelang ein super Torwart sein wird. Ne? Also fernab davon, dass der ja offen damit umgeht, mentale Probleme zu haben, war der ja auch häufiger verletzt in letzter Zeit. Ne? Und ich meine, du hattest vor 2 Jahren einen super Flurry und einen super Lehner und jetzt ist irgendwie nur noch so ein Lehner übrig, hinter dem Fragezeichen steht.
Sollen wir noch auf die Goalies schauen? Finde ich auch ganz interessant. Jetzt, was Free Agency anbelangt, oder hast du noch was anderes, Bernd? Oder hast du deine Liste jetzt einigermaßen abgearbeitet? Oder
ja, ich hätte als Gewinner noch Ottawa da stehen, ne? Also ich finde, DeBrincat und Giroux sich holen, das ist schon echt beeindruckend. Also da geht es ja schneller voran, als man denkt. Wenn man sich diese Top 6 jetzt anguckt, ne? Mit Norris und Betherson und Stützle und Kachuk und so, dass ich glaube, Ottawa könnte mal so ein bisschen was passieren. Also nicht, dass die in dieser schweren Gruppe direkt irgendwie richtig ein Wort mitreden können, aber das ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Mhm.
Torhüter, Sebastian, natürlich mit den Namen Jack Campbell jetzt in Edmonton, Matt Murray jetzt in Toronto mit Darcy Kuemper, der den Stanley Cup gewonnen hat und jetzt nach Washington geht. Ja, hat sich ein bisschen was getan auf dem Torwartmarkt und ja, immer so eine Position, Sebastian, über die viel diskutiert wird. Wer ist wie viel wert? Brauchst du einen richtig guten Torwart? Warum holen sich die Leute nicht den richtig guten Torwart? Ja, welche guten Torhüter gibt es überhaupt auf dem Markt? Was ist da deine Einschätzung zu dem, was eben da auf der Position passiert ist?
Ja, eine wunderbare Überleitung, ohne dass wir das abgesprochen haben. Genauso ist es nämlich, weil das ist einfach eine Position, da müssen wir mal ehrlich sein, da hat einfach keiner irgendwie Ahnung von, außer vielleicht ein paar Torwarttrainer und die Torhüter selber. Also mir kommt es tatsächlich so vor, dass du dich, also Stand 2022 kannst du dich auf Wasilewski verlassen, du kannst dich auf Schistjorkin verlassen und du kannst dich auf Matthias Niederberger verlassen. Ansonsten gibt es eigentlich kaum einen Torhüter, der nicht einfach mit einem Sternchen da irgendwo rumrennt. Ne? Also also bei jedem heißt es eigentlich, naja, guter Mann, aber kannst du mit dem auch den Stanley Cup gewinnen? Also du hast Markström, der sensationelle Saison spielt und in den Playoffs katastrophal ist. Also und wenn du jetzt dann siehst, wie schwer sich jemand, der immer wieder auch gelobt wird, ich glaube ein bisschen dafür, dass er vor allem jung ist und da ein bisschen anders ist als andere, also ein General Manager wie Kyle Dubas, wie schwer sich der tut, über Jahre jetzt ja schon irgendwie auf dieser Position eine Lösung zu finden für seinen Verein, das finde ich schon erstaunlich. Und in Edmonton ist ja genau das Gleiche. Also ich habe mir da nochmal die Zahlen auch dieses Jahr rausgesucht. Die holen jetzt da einen Torhüter für meines Erachtens relativ viel Geld und auch lange Laufzeit mit Jack Campbell. Der, jetzt finde ich natürlich den Zettel nicht, klar. Der rein von den Goals oder Saved Above Average nicht besser war oder nicht annähernd so gut war wie Mike Smith. Ja, dieser 53-jährige Torhüter, den die da letztes Jahr drin hatten und der nur für alles kritisiert wurde. Und also haben die sich wirklich verbessert? Die Frage ist, müssen sie sich wirklich verbessern oder brauchen sie nicht einfach nur einen halbwegs vernünftigen, durchschnittlichen Torhüter? Dieses Jahr sind sie schon ins Halbfinale gekommen. Vielleicht kommt man mit Campbell dann auch ins Finale und wird vielleicht sogar Meister. Vielleicht braucht Edmonton gar nicht mehr. Vielleicht gilt es auch für Toronto, wo du natürlich einen Markt hast, wo die extrem drauf schauen. Aber was die Maple Leafs da veranstalten, halte ich für extrem risikoreich. Ja. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, also Matt Murray hat nachgewiesen, dass er ein hervorragender Torhüter sein kann, zumindest für einzelne Playoff-Runs. Ja, der Mann hat den Stanley Cup gewonnen mit den Pittsburgh Penguins. Der Mann war letztes Jahr zumindest phasenweise auch gar nicht so schlecht für die Ottawa Senators. Aber das Risiko halte ich für extrem hoch und vielleicht kann ja der Kollege Schwickerath auch noch zu dem zweiten Torhüter was sagen, den Kyle Dubas da nach runtergeholt hat. Das würde ich aber gerne noch darauf hinweisen, weil ich mich dann wirklich so ein bisschen damit beschäftigt habe. Ne? Also kann man nicht einfach da vor 3 Jahren vielleicht mal einen jungen Torhüter irgendwo rausholen, aus dem College, aus Europa, sonst irgendwie. Hat er ja immer mal auch wieder versucht, dieser Kyle Dubas. Aber er hat es auch dieses Jahr gemacht und vielleicht werden wir über diesen Tag gestern in ein paar Jahren noch ganz anders reden, weil er nämlich aus der schwedischen Liga noch einen geholt hat. Dennis Hildeby heißt der Mann, ist 2 Meter groß, 20 Jahre alt, hat bereits ordentliche Auftritte in der schwedischen Liga, in der ersten. Also vielleicht hat er im Nachhinein doch alles richtig gemacht und wir reden bald ganz anders über Kyle Dubas und seine Torhüter.
Genau den letzten Gedanken an den schwedischen Torwart hatte ich auch. Dachte ich, ja, vielleicht ist das ja der Mann, weil, sind wir ehrlich, hätte uns 2017 jemand gesagt, dass 2022 Toronto sich Murray und Samsonov holt, also den Typen, der gerade als Rookie Meister geworden ist und den anderen, der anderthalb Jahre vorher von Washington in der ersten Runde an 22 gedraftet wurde und als das nächste russische Übertalent galt. Also da war von Shesterkin noch nicht so viel die Rede wie von Samsonov. Der galt ja wirklich als der Übertyp, so der Holtby dann irgendwann ersetzt. Und ja, dann kam er erst spät, dann fand ich ihn in der AHL, zumindest von den Zahlen her, nicht gut. Und im ersten Washington-Jahr ging es dann noch. Da hat er so eine 9-13-Dings gehabt, Save Percentage. Aber danach ging es echt steil bergab. Und jetzt war es auch deutlich unter 90 in den letzten Jahren. Und ich hatte echt kein gutes Gefühl, wenn der im Tor war. Und Vanecek dann mehr im Tor war jetzt auch nicht so unberechtigt. Und der ist ja auch nicht gerade ein überragender Torwart. Also ich aus Washington-Sicht bin ich froh, dass beide weg sind. Und ich habe mich echt gewundert, dass Toronto denkt, dass der Mann ist, der einen weit bringt. Also du hast recht, vielleicht braucht man gar nicht diesen überragenden Torwart, wenn man sonst auf allen Mannschaftsteilen gut aufgestellt ist. Aber ich finde halt krass, dass die mit beiden so ins Risiko gehen. Wenn du sagen würdest, wir holen einen, da ist ein Risiko und beim anderen wissen wir, was wir haben. Vielleicht dann natürlich kein Topmann, aber vielleicht so einen klassischen Typen, Anfang 30, hat schon lange Jahre als zweiter Mann, vielleicht auch mal ein paar Jahre als erster Mann erlebt. Und du weißt, von dem kriege ich immer ein solides Spiel. Klar, auch mal einen Patzer, aber auf den kann ich mich grundsätzlich verlassen. Aber du hast dann auf der einen Seite zwei Leute, die eine Verletzungshistorie haben, die in Samsonows Fall auch so eine komische Corona-Historie hat. Ich glaube, der hatte dreimal Corona in dem einen Jahr. Und das war ja auch in diesem halbwegs Lockout-Jahr, was irgendwie auch nicht unbedingt für viel Disziplin sprach. Und dann kommt noch die Sache hinzu, dass er auch wirklich nicht mehr so gute Leistung gebracht hat in den letzten Jahren. Also er ist nicht dieses nächste russische Übertalent geworden, von dem alle dachten, er wird's. Und ja, ich finde es kurios bei Toronto, weil es ist ja nicht so, dass sie sagen können, ja gut, wir bauen hier eh gerade was auf, sondern jetzt sind die Jahre, in denen die Meister werden wollen.
Ja, aber
und dann zwei solche Fragezeichen, die jetzt vorzustehen, die beide funktionieren können. Wer weiß, vielleicht sagen wir in einem Dreivierteljahr super gemacht und Murray ist hier wieder der Alte oder Samsonov ist endlich der, von dem wir ihn alle gehalten haben vor 3 Jahren. Aber es muss schon sehr, sehr viel laufen, dass das funktioniert. Und das finde ich echt ein bisschen riskant.
Dann ist aber auch die Frage, was sind die Ausrufezeichen oder welche Ausrufezeichen könnte man sich holen? Und das ist halt das Thema, das Sebastian schon angesprochen hat. Das ist auf der Position nicht so einfach. Also du kriegst da keinen guten Torwart, weil wenn die da sind, die sind schon vergeben und die geben die Teams natürlich auch nicht her. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich hole mir einen Vasilevskiy jetzt, weil ich Lust habe. Oder Shesterkin, den finde ich ganz gut, den kriege ich jetzt sicher. Den hole ich mir. Es geht einfach nicht. Und auch zu den Salaries, wenn man das gegenrechnet, also Jack Campbell jetzt 5 Millionen, klar, es geht nicht immer nur um den Capit, sondern natürlich auch die Laufzeit, na, wie lange schränkst du dich damit ein, aber trotzdem, also es gibt 13 Torhüter in der NHL, laut Cap Friendly, die den höheren Capit haben als Jack Campbell und von denen haben halt in der letzten Saison nur 4 eine bessere Save-Percentage gehabt, nämlich Andrei Vasilevskiy, Jakob Markström, Igor Shesterkin und Darcy Kemper. Und das ist die Liste. Und irgendwie, klar, man muss es irgendwie immer gegenrechnen, ob es jetzt natürlich dann so ein Upgrade ist, Jack Campbell. Weiß ich nicht, ob das in den Playoffs funktioniert. Ich weiß es nicht, aber ja, Verlass ist tatsächlich in den Playoffs jetzt in der vergangenen Saison halt auf, ja, ich würde dann sagen, 3 Torhüter gewesen. Natürlich die beiden, die im Finale waren und dann noch ein Shesterkin mit dabei. Und dann ist halt schon, ja, dahinter wird es dann teilweise ein bisschen beliebig und deswegen, ja, haben wir jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten über Torhüter geredet und wir haben schon wieder gelernt, wir haben ja, einfach gar keine Ahnung von der Position.
Ich glaube, es war 2-mal Corona-Protokoll, also okay. War dann doch nicht 3-mal. Zweite Sache ist, sind wir nicht wieder an dem Punkt, an dem wir vor ein paar Wochen, Monaten schon waren, bei der Trade-Deadline, muss Toronto nicht einfach irgendwie mal so einen Nylander abgeben für einen Torwart? Also man kann ja nicht immer sagen, oh, wir kriegen ja kein Torwart, was sollen wir machen? Ja, da musst du halt auch mal was abgeben vorne.
Ja, dann langt der in den Playoffs zweimal in der entscheidenden Situation daneben in 2 Aktionen und dann sagen alle, was ist das für eine idiotische Aktion gewesen, den Nylander für so jemand herzugeben, der jetzt in den Playoffs wieder, also es ist einfach, diese Position ist ein Mysterium einfach.
Genau, und da, um das abzuschließen, vielleicht brauchst du auch nicht den überragenden Torhüter, weil du jetzt gerade erwähnt hast, du kannst dich nur auf 3 Torhüter verlassen, Herr Jofs. Platz Nummer 29 in der Liste der Goals saved above expected mit minus 4,2 von den 30 Torhütern, die eingesetzt worden sind in den Playoffs. Darcy Kemper, zweitschlechtester Torhüter in den Playoffs. So viel dazu, Stanley Cup-Sieger. Also, ja. Ja, vielleicht haben wir zu lange schon wieder drüber geredet, mag sein.
Sinn und Unsinn von DEL-Kooperationen steht als nächstes auf der Liste, die von Sebastian so schön verfasst wurde. Möchtest du einleiten oder überlässt du wieder?
Würde ich eigentlich tatsächlich ganz gerne dem Bernd überlassen, weil der Grund, warum wir diesen Punkt ja mit aufgenommen haben, ist ja, dass da zwei Vereine zueinander gefunden haben, von denen man eigentlich ausging, dass sie nicht mehr zueinander finden, zumindest diesbezüglich nicht zueinander finden. Der Bernd hat es aber sehr, sehr schön schon bei den Shorthanded News ausgeführt, also weiß ich gar nicht, ob man da so lange drüber reden muss. Man kann sich das ja dann auch noch dann anhören. Aber vielleicht auch dieses Thema wurde mir vielleicht etwas zu groß gemacht, deswegen habe ich den Punkt mit aufgenommen, denn wie viele Kooperationen gibt es denn, die wirklich sinnvoll sind? Also für den einen höherklassigen Verein, für den Zweitligisten, vor allem aber für die Spieler, die dann dadurch mehr Spielpraxis bekommen. Also ich kann natürlich auch nur über Nürnberg reden und da hat man die Kooperation mit den Bayreuth Tigers in der zweiten Liga jetzt auch aufgekündigt. Weil diese Kooperation meines Erachtens nicht gelebt wurde. Ne? Es gab immer so vor der Saison, hat man das nach außen hin so gezeigt und dass man zusammen aufs Eis gegangen ist. Da war dann Petri Kujala, der Trainer von den Bayreuth Tigers, auch immer mit auf dem Eis und alle, also waren 50 Spieler, die da rumgewuselt sind und hast du gedacht, okay, wer sind die eigentlich alle? Wo kommen die alle her? Und dann während der Saison ist da eigentlich kaum noch was passiert. Die letzten, die tatsächlich davon profitiert haben, dass sie mit einem Zweitligisten dann Spielpraxis bekommen haben, waren tatsächlich die Herrn Pföderl und Pfleger und sowas, und das ist sehr, sehr lange her schon bei den Ice Tigers. Also in Nürnberg kann ich nicht sagen, dass diese Kooperationen groß mit Leben gefüllt werden, und deswegen weiß ich nicht, besteht vielleicht sogar die Hoffnung, dass es in Krefeld und in Düsseldorf gerade unter diesen Voraussetzungen anders läuft. Zumindest hat der Bernd das ja schon angedeutet.
Genau, also du hast eigentlich alles richtig gesagt. Also klar, die Grundidee ist natürlich gut, weil natürlich keiner seine Leute auf der Tribüne sitzen haben will und sich so gut wie keiner außer Krefeld letzte Saison eine eigene zweite Mannschaft leisten kann. Also ist es natürlich nicht schlecht, sich da einen Kooperationspartner zu suchen, aber ne, wir haben schon mehrmals angesprochen, die Wege sind weit, es gibt nicht immer freie Stellen dann unten in der zweiten Liga, und dann kann man natürlich gerne über Sinn und Unsinn davon reden. Jetzt bei Düsseldorf-Krefeld soll es wie gesagt anders sein, also die Wege sind ja bekannt kurz, plus halt Krefeld lässt wohl ein paar Stellen offen, die extra dafür da sind, dass Leute dann da rüberkommen, oder wenn dann keiner kommt, aus der eigenen Jugend die Leute zu holen. Das ist auch eine gute Sache und ich glaube, dass es auch funktionieren kann. Ich habe bei München jetzt gut funktioniert mit Rissersee und ich glaube auch, dass es Mannheim-Heilbronn ganz gut funktioniert. Sonst wird es rar. Und da kann man natürlich auch wieder über Sinn und Unsinn generell reden und ob man es nicht irgendwie anders machen sollte. Eine Idee wäre natürlich so eine Art Reserverunde, aber die ist nicht zu bezahlen, weil dann bräuchtest du wieder eine komplett eigene Spiele und noch größere Kader und sowas. Du kannst ja nicht irgendwie 6 Leute gegeneinander spielen lassen. Und deswegen kam ich auf eine andere Idee. So die DNL umzubauen in so eine Art CHL oder sogar in eine Art College-Liga, dass du sagst, das ist eben keine U20-Liga, sondern vielleicht eine U23-Liga, wo Leute noch länger da spielen können oder dann halt runtergeschickt werden. Das würde natürlich bedingen, dass jeder DEL-Club auch wirklich eine DNL-Mannschaft hat in der obersten Liga, oder man kooperiert da zusammen, würde auch irgendwie gehen. Aber vielleicht wäre das eine Lösung.
Habt ihr Beispiele, wo, also von Spielern, wo das wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat mit dieser Kooperation, also wo man gesagt hat, das ist genau das, was der Spieler braucht, dass er eben in die DL2 geht, da Eiszeit bekommt, auch Special Team spielt und dann wirklich auch funktioniert in der DL, oder ist es tatsächlich dann doch meistens, dass einfach die Spieler da geparkt werden, dass man sich eben einen größeren Kader leisten kann, in Anführungsstrichen, also einfach mehr Spieler hat, dann, wenn jemand sich verletzt, den ja, förderlizierten Spieler oder der beim Kooperationspartner ist, eben holt. Und sozusagen eigentlich hat dann den eigentlichen Sinn dieser ganzen Geschichte wieder ein bisschen ad absurdum führt.
Also aus Düsseldorfer Sicht habe ich einen, das wäre Max Kammerer, damals als die DEG noch mit Nauheim zusammengearbeitet hat, ist der da hingegangen und ich glaube, dem hat das echt gut getan, der hat dann nochmal einen Schritt gemacht und als er zurückkam, war der auf jeden Fall bessere Spieler. Sonst, weiß ich nicht, der ein oder andere Torhüter vielleicht, ich meine Hane war ja auch, glaube ich, war der in Essen, glaube ich, hat er doch gespielt, als Düsseldorf mit einem Drittligisten kooperiert hat. Mhm. Da war er natürlich noch sehr jung und da war die dritte Liga vielleicht sogar besser. Sonst fällt mir jetzt aus Düsseldorfer Sicht keiner großartig ein.
Also ich habe kürzlich mit den Eder-Brüdern gesprochen für einen anderen Podcast hier für die Lokalzeitung, für den Wadelbeißer. Und da war das Thema so junge Spieler auch in der DEL, wie sie sich durchbeißen müssen. Habe
ich
das
gehört, ne? Im Frankreich-Urlaub, ne? Bin ich um ein Rugby-Stadion joggen gegangen, habe das dabei gehört. Das war schön.
Hast du alles verstanden?
Ja, habe ich das schon geschrieben.
Ja, der so dramatisch. Tobi Eder ist eh sowieso, das ist ja kein Bayerisch mehr, was der redet. Das ist ja, also... Mhm. Völlig versaut da bei euch. Ja. Nee, aber also da hat Dani eben auch gesagt, dass dieses Durchbeißen, man glaubt es jetzt nicht als junger Spieler, aber es ist schon auch wichtig, man lernt da was. Und aber damals haben die ja auch in Rissersee dann, also Andi Eder natürlich früher als Tobi Eder, haben halt dann in Rissersee andere Rollen gehabt und haben das, was sie jetzt eben dann auch in der DEL spielen sollen, dann eben in der Liga gespielt und beim Kooperationspartner. Also da ist halt dann natürlich mit ein bisschen Verzögerung, aber es ist wahrscheinlich schon sinnvoll, dass du eben solchen Spielern, die auch für solche Rollen dann geplant sind, langfristig diese Möglichkeit gibst, das auf einem anderen Niveau noch zu tun, denke ich.
Der Wadelbeißer-Podcast mit den Eder-Brüdern hat 40 Minuten gedauert. So lange brauchst du, um ein Rugby-Stadion rumzukommen?
Ja, einmal habe ich umgelassen. Aber mal übrigens, punkto, passt hier gar nicht rein, aber mal punkto Sportförderung. Das war kein großer Ort in Frankreich und das war eine Sportanlage mit 8 Rasenplätzen. 2 davon für Rugby, 6 für Fußball und 2 richtig als Stadien. Und das steht einfach in so einem Dorf und unbeschreiblich und alles vom allerfeinsten, die Rasenplätze.
Wer finanziert denn sowas?
Der Staat? Ich weiß es ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
Keine Getränkekonzerne oder sonst was. Steht noch auf der Liste, oder du wolltest noch über Bock sprechen, Bernd. Oder haben wir Sinn und Unsinn, DL-Kooperationen, haben wir es ausgiebig genug diskutiert. Ja. Ich glaube, Bock, auch nicht nur aus dem Grund, dass wir der Sendung den Titel Bock auf Tank-Rabatt geben können, sondern auch noch aus anderen Gründen, oder Bernd?
Ja, weil Dominik Bock hat sich jetzt den Löwen Frankfurt angeschlossen und irgendwie ist das gar nicht so ein dummer Move, habe ich mir gedacht. Ich meine, er wird da ordentlich Eiszeit kriegen, wird wahrscheinlich erste Reihe spielen, wird Überzahl spielen. Es ist eine ganz ordentliche Stadt, in der man, glaube ich, ganz gut leben kann. Man hat von Frankfurt aus noch nicht die allerweitesten Reisen. Da wird Euphorie herrschen, in der Halle wird gute Stimmung sein. Ist da nicht der kleinste Verein. Da ist ein großer Flughafen, der ist da schnell in Nordamerika, falls er doch mal rüber soll. Ich finde, das klingt im ersten Moment erstmal alles sehr positiv für ihn. Aber andererseits muss man natürlich aufs große Ganze gucken. Und da, finde ich, sagt dann doch schon viel über einen aus, der jetzt auch nicht mehr gestern gedraftet wurde, sondern 2018 in der ersten Runde. Und das ist jetzt sein drittes und letztes Vertragsjahr von diesem Entry-Level-Contract. Und Carolina will ihn nicht mehr in der Nähe haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also es gibt ja seit Jahren so dieses Ruf, sag ich mal, dass er irgendwie zu wenig aus seinem Talent machen würde. Und es kommt ja auch nicht so ganz zu überraschen, dass er zum Beispiel noch nie für die deutsche Nationalmannschaft eine AWM gespielt hat, obwohl er ja schon mehrmals Zeit gehabt hätte. Und normalerweise würdest du dir auch denken, ein Land wie Deutschland setzt einen First-Rounder in der NHL nicht bei einer Weltmeisterschaft ein, wo sehr, sehr viele andere absagen. Was ist da los? Ne? Und es bleibt für mich ein Mysterium, der Mann. Vielleicht ein bisschen das Problem, wie oft er hin und her wechselt. Ich habe gerade extra nochmal rausgesucht. Er hat in den letzten 4 Jahren für 5 Teams gespielt, plus Nationalmannschaft, plus auch noch zwischendurch in Krefeld unterschrieben. Jetzt kommt das 6. Team. Vielleicht braucht der Mann auch einfach mal 2-3 Jahre Stabilität, dass er einfach bei einem Team festspielt und sich da ein bisschen nach vorne spielen kann. Sonst bin ich mir nicht sicher, ob wir ihn, der so mit großen Hoffnungen gedraftet wurde, wirklich nochmal in der NHL sehen werden.
Ein paar Gedanken zu Dominik Bock. Erstens mal ähnliches Lässigkeitslevel wie Sebastian Böhm, der das Mikrofon dann mutet, wenn der Krankenwagen vorbeigefahren ist, wenn er vorbei ist. Das wäre der erste Punkt. Zweitens hat es ja momentan dann auch nicht so wirklich selber in der Hand, wo er hingeht. Er ist jetzt wieder ausgeliehen und die Eisbären Berlin, eine erneute Leihe ist nicht zustande gekommen. Also ist es jetzt Frankfurt, also ist es, glaube ich, für Bock dann auch nicht so schlecht, weil es weiterhin Deutschland ist und eine hohe Liga. Andersrum gesehen, vielleicht auch mal aus Frankfurter Sicht, zeigt mir das. Also erstens muss man wirklich mal sagen, die Mannschaften, die neu in die Liga kommen in den letzten Jahren, machen eigentlich alle einen ganz guten Job und finden sich zurecht. Also mal schauen, wie es Frankfurt da macht, aber das ist auf jeden Fall eine gute Verpflichtung. Bremerhaven hat sich etabliert, Bietigheim auch eine gute erste Saison gespielt, jetzt Frankfurt neu. Wobei du auch gesagt hast, nicht die kleinste Stadt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es so der ganz klassische DEL-Neuling oder halt jetzt Aufsteiger sein wird, sondern dass die sich über ein paar Jahre dann schon auch etablieren und auch da bleiben wollen und auch nicht nur eben gegen den Abstieg spielen wollen. Und zu Bock selber, ja, ist die ganz große Kurve, ich meine, er ist auch ein First-Round-Pick, ja, die ganz große Kurve, glaube ich, wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, also dass er dann in der NHL noch auftaucht. Mal schauen, habe ich jetzt momentan, würde ich jetzt auch eher sagen, Chancen eher schlecht, aber ein guter Spieler in der ersten Liga zu sein und dann vielleicht sich dann doch auch wieder in Richtung Nationalmannschaft zu bewegen, vielleicht auch nochmal in eine größere Liga zu gehen als die DEL. Die Chancen sehe ich auf jeden Fall da. Ob das jetzt daran liegt, dass er so ein bisschen geschlampt hat über ein paar Jahre, ob es vielleicht daran liegt, dass er auch mit sowas leben kann und das vielleicht dann eher sein Karriereweg ist, kann ich nicht beurteilen. Ich sehe ihn weiterhin sehr, sehr gerne in der Liga. Ich habe ihn gerne in Berlin gesehen und bin sehr gespannt, wie das in Frankfurt dann in einer noch prominenteren Rolle funktionieren wird.
Da kann ich aber für dich nur hoffen, dass du gut hingeguckt hast, weil ich lese euch mal kurz ein paar Zahlen vor. Wir reden jetzt ab dem entscheidenden Spiel gegen Mannheim im Halbfinale und danach die 4 Finalspiele. 4 Minuten 15, 5 Minuten 10, 27, da war aber alles auch ein Verlängerungsspiel. 4 Minuten 12 und im entscheidenden Spiel hat Dominik Bock 1 Minute 23 gespielt.
Ein paar Nationalspieler vor sich im Sturm und sonst halt Kanadier.
Ja, aber für einen First-Round-Pick deutscher Spieler.
Ich sag ja, also ich sag, natürlich ist das
schon sehr, sehr, sehr wenig.
Ich sag nicht, dass das, dass der die Erwartungen erfüllt aus dem Draft, ja, ganz sicher nicht. Aber ich sag auch, Frankfurt wird nochmal was anderes sein, da wird er, denke ich, in einer anderen Rolle. Und da wirst du dann sehen, ob er eben erstes Powerplay spielen kann und da auch einen Impact hat und einen Top 6 und so weiter oder nicht. Deswegen finde ich, also aus Beobachtersicht finde ich das sehr, sehr interessant, dass er in Frankfurt spielen wird. Gut, Leila, Bernd, dann sind wir jetzt beim Quiz angekommen. Geht's um Volksfeste oder geht's um Mittelfranken, Unterfranken oder geht's um den Draft vielleicht? Ich weiß es nicht.
Es geht um den Draft. Und wir machen dieses ganz einfache System einfach. Es gibt, ihr müsst euch ja vorstellen, wie so eine Tafel, die ihr vor euch habt. Da gibt es 5 Kategorien und da gibt es jeweils 3 Fragen pro Kategorie. Die haben eine verschiedene Wertigkeit. Es gibt einmal 100, 200 und 300 Punkte und je nachdem schwer sind die auch. Das heißt, jemand, also die Kategorien sind, schreibt sich bitte mit, deutsche Spieler. Nummer 1, Picks.
Bock für 500.
Diebstahl. Dann der aktuelle 2022er Draft. Und Geschichte. Und bei all diesen Kategorien ist immer ganz schnell, deutsche Spieler, Nummer 1, Picks, Diebstahl, 22, Geschichte, gibt es halt jeweils 3 Fragen. 100, 200, 300. Wer möchte beginnen?
Aber Moment mal, Sebastian darf anfangen, aber wie lang geht das Ganze oder bis wie viele Punkte oder so? Also
ja, bis alle Fragen sind. 15 Fragen, die machen wir jetzt schnell durch.
Alle Fragen? Dann
die Punkte zusammen.
Okay.
Wie warten sonst noch?
Kann man klauen dann?
Man kann klauen. Wenn der eine die Antwort nicht weiß, kann man klauen, ja.
Okay, gut. Willst du anfangen, Sebastian? Also ich überlasse es dir.
Diebstahl für 200.
In welcher Runde wurde Hendrik Lundqvist gedraftet?
7.
Fetzi, was sagst du?
Ist was falsch, oder was?
Ja, das würde ich dich ja nicht fragen, wa?
Ja, dann ist es so spät, dass es, boah, das war 2 Uhr. Dann waren da weniger Teams, sondern es ist sogar 8. Runde gewesen.
Auch falsch, das war die 6. Keine 6. Punkte.
Runde davor, der war, wie kann man bitte auf 200, der ist so über 200, wie kann man da auch
205, in der 6. 205,
ja. Wie geht das in 6 Runden?
Anscheinend.
Okay, gut. Nummer 1 Pick für, was haben wir, 100, 300, 500 oder 100, 200, 300? Nee,
100, 200, 300.
Nummer 1 Pick für 200.
Nummer 1 für 200?
Ja.
Welches Team hat in der NHL-Historie am häufigsten 1 gedraftet? 50 Zusatzpunkte, wenn du noch weißt, wer. Wie viele, Entschuldigung.
Ja, das muss ja dann irgendwie aus der Zeit gewesen sein, wo es weniger Teams gegeben hat. Deswegen sage ich die Montreal Canadiens.
Richtig. Wie oft?
Ja, weiß ich nicht. 24 Mal.
6 Mal.
6 Mal dann an 1?
Ja, 6 Mal an 1.
Nicht häufiger.
Dann kommt der Edmund gleich danach, oder?
Ja, ja.
Edmund hat nur 4. 3 Mal hintereinander.
Ach so, und noch aber einmal. Die waren halt, okay.
Genau. Okay. Ja, aber da in den ganzen 60er und 70er Jahren hat Montreal nicht irgendwie mal 5 Mal an 1 oder 6 Mal und dann wieder 5 Mal an
2. Ja, da waren die oft Meister, ne?
Das ja, das stimmt. Keine Ahnung.
200 Punkte, also für Herrn Fetzer. Herr Böhm, Sie sind dran.
Es sind 22, 20, 22 für 300, bitte.
Für 300, okay. Ja, wie viele Europäer wurden in den Top 10 gezogen? Jetzt nicht
darf ich Stunden
nachrechnen, ne?
Ja, bitte. Also, natürlich darf er das. Also, 2 Slowaken, 1 Tscheche, 1 Österreicher, kein Kemmel, kein Lekkerimäki. Dann sind wir nur bei 4.
Falsch.
Aber wir haben vergessen.
Fuck. Der Russland 5, der Russland 10 sind 5, oder?
Ja,
ah, aber schön. Danke fürs Aufzählen.
Herr Fetzer, Sie sind weiter dran.
Aber ich hätte auch wahrscheinlich eher 4 gesagt, aber dann hätte ich. Ne, aber der Russ, da war Russ dann 10. Ich.
Der Russ dann 10.
Ich nehme mit Diebstahl für, was haben wir da noch? Haben wir da,
100 und 300 übrig.
Dann nehme ich Diebstahl für 100.
100. An welcher Stelle wurde Martin Saint-Louis gedraftet?
Martin Saint-Louis war undrafted, gar nicht.
Richtig, 100 Punkte. Die 100er sind einfach, ne?
Ja, ja, genau. Das habe ich auch schon gemerkt. Und deswegen, Sebastian macht einen auf Macker und nimmt die 300 und beantwortet die falsch ja. Und ich mache es anders. Gut.
So, stark. Sebastian, du bist dran.
Ja, Diebstahl 300. Komm her.
Diebstahl 300?
Ja.
In welcher Runde wurde Brett Hull gezogen?
Fuck, das habe ich tatsächlich nachgeschaut und habe natürlich das wieder völlig vergessen. Neunte Runde.
Auch die sechste. Scheiße, ein bisschen verraten, aber hätte ich jetzt eh nicht gewusst. Sorry. Sorry, war mein Fehler, aber du hättest eh nicht gewusst.
Hall hätte ich eher so auf 116 und das ist dann zu hoch.
War noch 117 war es sogar. Okay, stark. Gut. Ja. Aber damals gab es weniger Tipps.
Ja. Ich eher so auf 116. Vielleicht auch auf 118. Weiß ich nicht genau.
Ja. Oh Gott, ey. Ey, Moment. Das mit den Runden ist ganz schön fies, ne? Weil du, also da musst du ja umrechnen.
Ich dachte, Runden wäre einfacher,
weil es
ja nicht so viele Zahlen
gibt. Lundqvist ist ja, irgendwie.
Du als 116-Tipper wärst natürlich weit vorne gewesen bei der anderen Variante. Ja.
Ich nehme Deutsche an. Ich lasse auch mal Deutsche, das Höchste, was noch da ist.
Deutsche 300, die haben noch gar nichts für den Deutschen genommen.
Ja gut, nehmen wir Deutsche 300.
Wer waren denn die ersten beiden Deutschen, die überhaupt gedraftet wurden? Also ich sag beide, weil sie beide in einem Jahr gedraftet wurden. Ich hätte es nicht gewusst.
Nee, so weit zurück, das weiß ich auch nicht. Deswegen muss das irgendwie 80er Jahre oder so gewesen sein, 90er oder dann, nee.
Ich hätte also dann, hast du einen Tipp oder nicht?
Ja, ich hätte eher so bei dann irgendwie so Gotsch angefangen, aber es ist zu spät wahrscheinlich. Ach, ja,
zu spät.
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Zwei in einer, weiß ich nicht. Ja.
Herr Böhm, wollen Sie klauen? Ist keine Schande, das nicht zu wissen.
Ich will es nicht klauen, aber ich will es beantworten. Roy Rüttger und Didi Hegen.
Fast. 1978, Bernhard Engelbrecht und Gerd Trunschka.
Ah, krass.
Weiter geht's,
Sebastian. Fast, das ist auch gut. Zwei komplett andere Spieler, eine komplett andere Position. Aber fast.
Ja, weil die anderen waren 81, die du jetzt genannt hast. Gegen war 81, deswegen habe ich fast gesagt.
2022?
Ja.
200.
200. Aus welcher Liga wurden die meisten Spieler gezogen?
Aus der CHL.
Ich brauch's genauer.
Na, Mist.
Aber kann man sich doch denken, oder?
Kann man sich das denken?
Ja, gibt doch eine ganz große Liga der drei. Oder findet ihr nicht, dass die hierarchisiert sind?
Doch.
Spricht man das
ja,
so?
Ja, schon, aber
das Wort überhaupt?
Deswegen traue ich mich jetzt trotzdem nicht ganz, weil die ja ein Jahr lang gar nicht gespielt hat. Aber ich glaube dann doch, dass es die Ontario Hockey League war.
Völlig richtig, 200 Punkte.
Stark.
Damit habe ich doppelt so viele Punkte wie der Christoph Fitzer mit seiner super Strategie.
Nee, aber schreibst du die Punkte mit, Bernd? Ich schreibe nicht mit. Ich verlasse mich.
Nee, ich schreibe euren Namen immer wieder neu auf. Natürlich schreibe ich die Punkte mit.
Was soll ich sonst machen? Nummer 1 Pick für 200. Wie steht's denn?
Nummer 1 Pick für 200 hatten wir.
Wie steht's denn? Wie steht's denn?
Es steht mittlerweile 600 zu 200 für dich.
Was?
Das war die erste Frage, die du richtig beantwortet hast. Also, hört sich
Nummer 1 Pick, dann mache ich wieder Eichhörnchen. Nummer 1 Pick für 100.
Wer war der erste Europäer auf 1?
Mats Sundin.
Okay, da wusste er. 100 Punkte, Herr Böse.
Dämlich, dass der sich tatsächlich vorbereitet hat. Das ist wirklich.
Was heißt vorbereitet, das weiß man.
Ja, deswegen ist es ja auch auf 100.
Also, ohne Witz, für Brett Hull habe ich keine Punkte bekommen. Ja, und das habe ich vorher noch irgendwie zufällig. Genau, das habe ich nachgelesen. Das andere, Saint-Louis undrafted, wusste ich. Und Sundin, erster Europäer, ja, weiß man auch.
Weiß man alle, deswegen sind die ja so einfach.
Genau.
So, Herr Böhm.
Geschichte für 500.
Geschichte traue ich mich gar nicht. Ich bleibe bei 2022 für 100.
Also den 100er. Ja, der ist natürlich ganz bitter, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen darauf gehofft, dass ihr Lappen die ganze Zeit nur auf die 1 achtet. Deswegen ist die total belanglose Frage, wer ist denn Nummer 2 gedraftet worden?
Hä? Simon Nemitz?
Ja. Ich sage, die 100er sollen ganz einfach sein.
Haben wir deutsche Spieler? Haben wir da den, was haben wir da noch?
Da haben wir noch 100 und 200 offen.
Okay, ich gehe jetzt mal auf deutsche, ich gehe jetzt mal auf Geschichte 100. Mach ich mal Geschichte
100.
Ja, genau. Ja.
Bis 1984 fand der Draft immer am selben Ort statt. Also in derselben Stadt. In welcher?
Muss doch auch irgendwie Montreal gewesen sein, oder?
Oh Mann, der weiß es noch nicht mal und sagt es dann trotzdem richtig.
Ja, das ist echt bitter.
Ja. Naja, also, ja.
Es wurde doch ständig jetzt auch gesagt, da wo der Draft.
Ja, eben.
Bla, bla, bla. Ja.
Aber ich wusste nicht, dass er da immer war.
So, Herr Sebastian Böhm.
Wie steht's denn jetzt?
Es steht mittlerweile 800 zu 300.
500 Punkte hinten sein, aber die ganze 300, Zeit, ne? Du machst die ganze Zeit Sprüche bis 500 Punkte hinten. Das ist
ich habe 300, ne? Ja. Das ist echt blöd.
Ja, also 300 gäbe es noch nur 1 Picks und es gäbe noch Geschichte.
Das ist eins, warte mal, um aufzuholen, brauche ich auch 500. Deswegen möchte ich 500 bei Nummer 1 pick.
Okay, dann kriegst du dafür 500 Punkte, wenn du auch noch sagst, wenn du mir auch die Namen nennst. Das ist ja eine geile Frage. Die kam mir ganz spontan, ich habe es nachgeguckt, und stunning, atemberaubend, die Antwort. Wie viele Nummer 1 Picks sind unter den Top 10 der ewigen NHL-Scorerliste?
Das ist mindboggling. Das ist wirklich mindboggling, Bernd. Ja.
Wenn du gleich die Antwort hörst, also die du natürlich kennst, wenn du, die siehst, wenn du dir selber gleich zuhörst.
Naja, also es werden ja dann, also ich meine, Wayne Gretzky ist gar kein Pick gewesen. Messier war nicht Nummer 1. Boah, okay, ich muss dann trotzdem raten, ich kriege die halt alle jetzt nicht dann zusammen. Aber es vielleicht dann tatsächlich mehr als 3?
Also ist eine Antwort, mehr als 3.
Ja, 3.
Falsch.
Mann!
Herr Fetzer, Sie können klauen.
Sind es nur 2?
Auch falsch.
Es ist nur einer.
Einer.
Ist es Ron Francis?
Nein. Ron Francis wurde später gedraftet. Das ist natürlich die Sache, dass ein paar von denen noch gar nicht gedraftet wurden, weil es damals noch keinen Draft gab. Ja. Aber
wenn du ihn weißt, kriegst du die Punkte, Sebastian.
Nur einen, genau, wenn du es weißt, kriegst du 50 Punkte noch. Wer ist der einzige Nummer 1 Pick ever, der in den Top 10 der Scorerliste steht?
Boah, schau, bei mir hat es ja jetzt schon, ich wollte mich da jetzt nicht so blamieren, weil ich mir tatsächlich, also ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich mich nicht so.
Ich glaube sogar, es ist der Mensch, den du für den besten Spieler der Geschichte hältst. Deswegen
wundere mich das. Oh, das ist ja logisch. Okay, sorry.
Den ich für den besten Spieler der Geschichte halte.
Oder ich habe dich falsch verstanden, aber ich glaube, das hast du mal gesagt.
Echt? Bobby Orr ist Nummer 1 Pick?
Nee, ich habe einen anderen erwartet. Ist auch egal.
Das habe ich jetzt extra gemacht, nur des Gags wegen.
Aber Ron Francis an 4. Das ist echt, das ist eine geile
Info. Krass, oder?
Also nur ein,
man will ja eigentlich denken, dass die Top 10 Liste voll ist mit Nummer 1 Picks. Nein, nur ein einziger. Verrückt, klar. So, Herr Fetzer, Sie sind dran.
Was haben wir noch übrig?
Wir haben noch übrig Deutsche 100 und 200 und Geschichte 200 und 300.
Dann nehme ich Geschichte 200.
Geschichte 200. Was taten die Buffalo Sabres 1974 im Draft?
Ich weiß es, ich will es sagen.
Dann sag, ich weiß es nicht.
Sie haben einen fiktiven Japaner gedraftet.
Den Japaner. Ah, fuck, aber das war die Sabres. Aber den
Namen jetzt leider nicht.
Sonst ja, der wäre auch schwer gewesen. Der Name ist Tagu Tsujimoto. Aber weißt du den Vereinsnamen?
Irgendwas, nee, weiß ich auch irgendwas mit Englisch, irgendwie Evergreens oder so irgendwas.
Nee, Stars. Tokyo Katanas, und Katanas heißt das gleiche wie Saber. Das war der Gag. Ja. Aber sehr schön gewusst, 200 Punkte für Herrn Bö. Sie haben nämlich, um das nochmal kurz zu erzählen, Sie haben, weil der damalige Manager, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, fand diesen Draft so nervig, und damals war das ja noch nicht in so einer großen Runde, sondern die saßen alle am Telefon und haben ihre Sachen durchgesagt, und dann hat der irgendwann in der 11. Runde gesagt, boah, ich verarsche jetzt einen, dann hat sich einfach einen Namen ausgedacht von einem Spieler, und das haben sogar eine Zeitung darüber berichtet, ah, da kommt irgendwie der Star der japanischen Liga, und ein paar Wochen später stellte sich raus, klar, gab kein Internet, so schnell war es nicht nachzuprüfen, ein paar Wochen später stellte sich raus, den Typ gibt's gar nicht, haben die sich ausgedacht und alle nur verarscht. Ja, schöne Geschichte. Es gibt aber sogar eine Player-Card von dem, ne? Das hat The Hockey News mal gemacht. Irgendwie so eine Player-Card-Firma hat dann doch mal so einen fiktiven japanischen Spieler in das Trikot gefotoshoppt und eine Player-Card rausgebracht von dem. So, kleines Anekdötchen für euch, wa?
Ja, vielen Dank.
So, Sebastian, du bist dran.
Deutsche Spieler überlasse ich, das ist boring, das überlasse ich dem Fetzer.
Meine Taktik war, dich wieder reinzubringen.
Nummer 1 für 100, um es dann hinten raus spannend zu machen.
Nummer 1 für 100 hatten wir schon. Das war Mazzonin. Es gibt nur noch Deutsche 100 und 200 und Geschichte 300.
Ah, fuck. Dann geht natürlich das jetzt nicht auf. Also Geschichte 300.
Geschichte 300. Wann fand denn der allererste Draft statt? In welchem Jahr?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, dann rate doch einfach.
Wenn ich halt jetzt ein Buch mal geschrieben hätte über Eishockey, vielleicht noch eins, wo die NHL auch mal vorkommt. Das ist peinlich manchmal, dieses Format hier. 1957.
Nein. Herr Fetzer.
Weiß nicht. 62.
Falsch, 63.
Ah ja, okay.
Fantastisch. Hätte ich Deutschland 100 oder Deutschland 200?
200.
200.
Gewonnen, oder? Ja, vielleicht noch nicht ganz.
Wie viele deutsche Erstrunden-Picks gab es denn bislang? Aber ich sage ganz klar, ich lasse Danny Heatley da raus. weil er nicht für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Also abgesehen von Heatley, wie viele deutsche Erstrundenpicks gab es schon? Podcast super, so eine Pause.
Acht.
Pff, richtig, ekelhaft. Okay, 200 Punkte für den Fetzer. Damit ist das Spiel entschieden.
Wie er es so getan hat, als müsste er da nochmal überlegen, obwohl er sich ja vorher rausgeschrieben hat.
Nein,
so.
Ich musste jetzt alle durchzählen.
Google-Fetzer.
Ich musste alle durchzählen. Pass auf, ich sag's ja euch auch. Bock, Dreiseitel, Stützle und Reichel, Seider, Kölzig, Gotsch und Sturm.
Absolut richtig.
Also. Die Zeit habe ich gebraucht, Sebastian.
Den Kollegen Böhm.
Ich von dir habe ich auch mal Props da drüben.
Nein. Da ist jetzt auch eine 100er, die ist natürlich billig. Was ist denn der Rekord für deutsche Spieler in der ersten Runde? Wie viele und wann?
Ja, das war erst kürzlich, ne?
Wie viele waren es denn?
Es waren 2.
Richtig. Das ist so die richtige Antwort, aber du kannst jetzt gerne noch die Jahreszeit hinterher sagen.
Schau, da habe ich schon wieder Probleme dann damit, weil ich das tatsächlich immer nicht weiß. Zwar, 21?
Letztes Jahr? Nein.
Nee. Na gut, dann nicht.
Vorletztes Jahr. Dann sage ich nichts. 2020,
ja.
Vorletztes Jahr.
Ja, eben. Mhm.
So, das war das Quiz und es ist ausgegangen. Sebastian hat genau 200, 300... 500, 600 Punkte, schon mal respektabel. Und der Herr Fetzer hat 600, 700, 800, 1000 Punkte.
Wow, vierstellig bei diesem, also wow.
Und das nur mit 100 dann, vierstellig geworden, ha, Sebastian, wie geht denn das? Ja, nur mit 100 dann.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Aber geil.
Hast du also 300er beantwortet?
Weiß ich gar nicht.
300er hatte ein, ja, welches war das denn? Wie viel, nee, doch, genau, er hat deine, wie viele Europäer geklaut wurden. Vielleicht müssen wir es mit dem Klauen weglassen, weil wenn du 4 sagst und na, dann war mir klar, dass es 5 richtig ist. Ne? Ja. Ja.
Aber gutes Quiz und auch ein paar echt interessante Stories dabei, die man kennen könnte. Und das ist halt wieder so ein klassischer Quiz-Moment, dass man dann auf dem Schlauch steht. Und also ich hatte irgendwie den Japaner, dass das Buffalo war, hatte ich nicht mehr. Also die Japaner-Story kenne ich. Aber ganz habe ich sie natürlich auch wieder nicht zusammengebracht. Danke fürs Recherchieren, Bernd. War ein gutes Quiz.
Vielen Dank. Das ist ja die große Tragik an dem Ganzen, nachdem ich immer so tue, als hätte ich so wahnsinnig viel zu tun und komme nicht dazu, dieses Quiz dann zu machen und dann sich dadurch immer nur der Christoph und der Bernd abwechseln müssen. In dem Anfertigen dieses Quizzes kommt es halt immer dazu, dass derjenige, der ja von so einem Quiz am meisten profitieren könnte, ja, und da am meisten brillieren könnte, der muss es immer vorbereiten, nämlich in dem Fall der Bernd. Und das ist eine sehr große Tragik, deshalb umso größeren Dank an dich, Bernd.
Vielen Dank. Und diesmal hat es wirklich keine 20 Minuten gedauert, es vorzubereiten. Das war wirklich extrem easy.
Ich wollte jetzt parallel noch rausfinden, ob der Lette, den der TV Miesbach angeblich mal am 1. April verpflichtet hat, ob der einen Namen gehabt hat, einen speziellen, aber die haben nur das, der Präsident hat damals den Namen, der Präsident, der erste Vorsitzende des TV, Dieter Taflauer, ist Präsi bekannt, hat damals den Namen für den Letten damals den Namen Pavel Fuhrsgas.
Pavel
ja. Fuhrsgas in den Raum geworfen.
Sehr schön. Heißt genau. Das irgendwas, was ich nicht kenne auf eurer Sprache da?
Fuhrsgas.
Fuhrsgas.
Sehr schön. Ja. Muss man auch noch irgendwie einen Titel mit dran nehmen. Pavel
Fuhrsgas. Das war wieder ein schöner Castpot. Ja, wunderbar.
Ja. Okay. So, war Feierabend hier, ja. Leicht.
Alles klar. Danke euch beiden und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja,
servus.
Geil, ciao.
Wie wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.